Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße ganz herzlich heute bei mir im Podcast Humorexpertin fragt Führung, Jule Jankowski. Und für die wenigen die unter euch, die sie noch nicht kennen, Jule Jankowski hat sich in den letzten Jahren, ist glaube ich seit 500 Jahren, mit dem Thema Transformation und Veränderung beschäftigt, aber dazu interviewe
so
sie gleich
bin ich.
Noch. Ein Jungspund und ist aber mit dem Good Work Podcast mir quasi aufgefallen. Herzlich willkommen, total schön, dass du da bist, Jule.
Hallo, liebe Eva, danke, dass ich da sein darf.
Und bevor ich was über, du hast auch einen Fachbegriff dafür, paralytische Beziehung. Also ich habe jetzt natürlich nach 265 Folgen total das Gefühl, dich zu kennen und du mich nicht, ja, diese
das sind asymmetrisch,
asymmetrische ja. Beziehungen. Mhm. Aber in 265 Folgen hast du deine Gäste gefragt, wie bist du in den Tag gestartet? Nur einer hat dich gefragt. Deswegen, bevor ich dich frage, worüber du zuletzt geschmunzelt hast, wie bist du denn in den Tag gestartet? Ich wollte dich das auch die ganze Zeit fragen, weil du das charmanterweise immer deine Gäste fragst im Podcast.
Ja, also ich neige ja dazu, mich nicht allzu wichtig zu nehmen und wobei das ist ja ein saublöder Satz. Ich fange noch mal ganz neu an.
Sympathisch finde ich den schon mal.
Ja, genau. Nee, den lässt auch bitte genauso drin, dann sollen die Leute gleich mal merken, mit wem sie es hier zu tun kriegen, nämlich jemand, der von sich selbst sagt, ich bin nicht eitel, du weißt ja, was das heißt, ja. Die eitelsten Menschen der Welt. Also, ich fange noch mal neu an. Dienstag haben wir heute und Dienstag ist normalerweise der Tag, wo jemand zu uns nach Hause kommt, die dafür sorgt, dass es bei uns noch ein bisschen schöner und ordentlicher und sauberer ist.
Das ist sehr hektisch, weil ihr vorher noch aufräumt vor dem Aufräumen.
Ja, das ist im Prinzip genau der Gedanke. Das große Problem ist nur, Eva, die kommt schon um 7:30.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht Fraktion Frühaufsteher, also überhaupt nicht und schon mal gar nicht, wenn wir Ferien haben. Also unsere Tochter, die noch zur Schule geht, das letzte Jahr, hat gerade Ferien und von daher ist 7:30 überhaupt nicht die Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich müsste schon seit 2 Stunden wach sein und mich und das Haus in irgendeinen Zustand bringen, dass ich mich entspannen könnte, wenn jemand in Anführungszeichen Fremdes zu uns kommt. Und ja, das hat mir gestern nochmal so, oh, morgen früh kommt er wieder, die, ja, bim, 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 Name. Und ich so, oh, okay.
Räum das Zimmer auf.
Ja, räum das Zimmer auf, da muss ich den Wecker auf 6 Uhr stellen. Sachen. Und das in Ferien. Und dann dachte ich, oh, die hat ja Urlaub, wie schön. Von daher bin ich irgendwie relativ entspannt, was weiß ich, um 7 oder was aufgewacht. Und also das ist für mich so eine Zeit, die ist okay, die ist wirklich gut. Also ich muss jetzt auch nicht bis in die Puppen in den Ferien. Also ich habe ja selbst keine Ferien, aber es ist irgendwie so ein Gefühl von Ferien. Und da muss ich nicht bis in die Puppen schlafen. Aber so 6 Uhr finde ich schon eine persönliche Beleidigung. Und die Zahl steht halt leider doch sehr oft auf dem Wecker. Hm. Von daher, mir geht's heute sehr gut. Ich konnte entspannt
starten. Entspannter als du. Ja, das. Ich bin auch immer sehr beeindruckt von manchen deiner Gäste, die früh auch sich einen Tee machen,
ja,
und ein Eisbad und den Kindern einen Kuss geben. Im Idealfall schaffe ich irgendwann mal in der Woche Yoga, aber meistens ist mein kleiner externer Wecker in Form von 9 Jahren, steht da und sagt, ich will eine Geschichte, ich mache jetzt Müsli, rungst, in die Küche rungst und ich hinterher springe. Also meistens, ich bin auch eher eine Späte, wenn ich dürfte, wie ich wollte, und bin im Moment so eine trainiert frühe, sodass ich mich so ein bisschen in den Tag reinschmuggle und dann erst etwas später mit den, also es gibt schon Rituale, aber meistens eher von, im Moment bin ich von außen noch ein bisschen mehr gesteuert als von innen.
Auf jeden Fall. Und ich hatte ja auch eine Folge, ich weiß nicht, ob du die zufälligerweise gehört hast, mit dem Sebastian Kernbach, der ist Professor in St. Gallen und der beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema der Chronotypen. Also sein großes Thema ist Life Design, also wie können wir unser Leben gut gestalten. Klingt jetzt viel esoterischer, als es ist. Und ein Thema dabei sind die Chronotypen. Und das Spannende ist, also so richtig umgekrampelt kriegen wir uns nicht. Also so viel Nachtschicht und so weiter, da gibt es ja auch hinreichende Untersuchungen.
Ich finde, man kann es ein bisschen trainieren, ne? Mhm. Aber ich vermute, wenn das Kind aus dem Haus ist, werde ich als erstes später aufstehen. Also das ist.
Ja, und es gibt halt viel mehr als nur diese berühmte Eule und Lerche, sondern es gibt so verschiedene Typen, gibt eine regelrechte Typologie, also ein ganz spannendes Thema. Und was das wiederum für die gute Tagesgestaltung bedeutet. Das heißt also, wenn ich jetzt ein bisschen einen Anlauf brauche morgens, ja, meine biologische Uhr, jetzt haben wir nicht immer die Verfügungsgewalt komplett, was wir wann tun, aber wenn wir es irgendwie gestalten können, dass wir die Sachen, die unsere größte Aufmerksamkeit erfordern, unsere größte Akkuratesse, unsere größten kreatives Potenzial, dass wir das in die Primetime legen, wenn wir es denn bestimmen können. Und in Teilen können wir das fast alle irgendwo steuern. Also wenn wir unsere Primetime nur mit sinnlosen, ja, was heißt mit sinnlosen, also sagen wir mal mit repetitiven, mit einfachen oder mit ja, vielleicht nicht so anspruchsvollen Tätigkeiten vollstopfen, ist das nicht so wahnsinnig schlau. Mhm. Also von daher, da habe ich ganz viel mitgenommen, ja, aus der Folge.
Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast. Ich habe nicht alle 265 Schön. Folgen gehört, aber ich finde, du hast eine schöne Art, auch investigativ zu sein, ohne investigativ zu sein. Also auch schaffst es, egal, finde ich, wie sperrig oder wie locker oder fluffig jemand ist, dich da in die Tiefe zu arbeiten. Also ich bin
schön.
Und komme auch noch,
das ist ein schönes Feedback.
Komm auch gleich noch zu einzelnen Fragen von deinen Gästen. Aber ich möchte gerne erstmal wissen, das ist eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle. Ich nehme an, du hast in den letzten Tagen, Wochen, Monaten über was geschmunzelt. Ich mag total dein Lachen. Also ich bin in deinem Podcast, hatte ich als erstes über deine Lache gestolpert. Ich dachte, hast du eine hohe Fähigkeit, die Angebote, die dir deine Gesprächspartner zu machen, zu nehmen und du bist total großzügig mit deinem Lachen. So, ich mache das jetzt nicht mit Absicht, aber ich mag dein Lachen in deinem Podcast.
Das ist sehr schön. Danke.
Da bin ich. Kannst du dich noch erinnern, also dass du geschmunzelt hast, worüber du geschmunzelt hast?
Ach naja, also schmunzeln tue ich ja,
Lachen,
haben wir jetzt schon ganz oft, oder? Hier schon alleine in den wenigen Minuten. Stimmt. Also schmunzeln passiert und ich sag mal, so einen richtigen Lachflash, das hat man ja manchmal in Situationen, die eine Situationskomik haben oder die, und die lassen sich ja gar nicht so schön erklären oder erzählen. Das ist ja so ein bisschen wie so ein gespielter Witz, ja. Das ist ja sehr schwer, oft das dann zu transportieren, auch wenn dir Menschen Dinge erzählen, die ihnen passiert sind, wo sie sich wahnsinnig drüber amüsiert haben. Dann denkst du so hinterher, naja, okay, das ist dann diese berühmte Situationskomik. Und da sind wir im Urlaub jetzt auch gerade mit den Kindern wieder, passieren ständig Dinge. Wenn ich vielleicht mal so ein Muster erkennen sollte, dann sind das immer Dinge, wo der Mensch sich in seinen ganzen Beklopptheiten zeigt, ja. Und also auf eine liebevolle Weise. Also manche würden sagen, das ist doch schadenfroh von mir aus. Also alles, wo sich Menschen verletzen oder so, finde ich jetzt erstmal nicht lustig. Also sobald es irgendwie bedrohlich wird. Aber wenn sich jemand wirklich in seiner menschlichen Beschränktheit zeigt und allen voran, ich selbst, dann bringt mich das sehr schnell zum Lachen. Und ganz besonders, da fällt mir so ein Beispiel ein, wenn ich das jetzt hier mal vielleicht teilen soll. Das war wirklich da haben wir wahnsinnig drüber gelacht. Weil das so viel auch über den Mensch verrät. Also wir sind mit dem Auto nach Südtirol gefahren und wir hatten unseren Hund dabei. Und ich habe irgendwann mal gehört und ich neige sehr schnell dazu, wie viele Menschen, also mein Hirn ist wahnsinnig kreativ da drin, Katastrophen zu fabrizieren. Also es geht ganz, ganz schnell. Und das weiß meine Familie auch und mein Mann ist genau das Gegenteil, der ist sehr entspannt und der guckt dann schon mit so einem bestimmten Blick.
Und ist ja sympathisch.
Ja, der ist wirklich. Und ich habe irgendwann mal gelernt, ich glaube irgendwie im Zusammenhang mit Fasten, dass Menschen, wenn sie in eine bestimmte Stoffwechsellage kippen, nach Aceton riechen. Also so wie Nagellackentferner okay. auch. Also das bedeutet, dass du beim Fasten haben, dass die Menschen, dass die eine bestimmte Art von Stoffwechsel haben oder wenn sie sehr starke Nierenprobleme haben. Und das ist dann nicht so ein tolles Zeichen. Also das kann man sich vielleicht mal merken, ja. Also wenn jemand sowas ausdünstet, was wie Nagellackentferner riecht, dann ist da was mit den Nieren nicht so okay. So. Also wir fahren in Urlaub, der Hund hinten und der Hund hechelt und hechelt und hechelt die ganze Zeit. Und Gib dem doch mal was zu trinken, sage ich zu meiner Tochter. Ja, die will nichts trinken. Dann geht bei mir schon so langsam so ein Alarmpegel nach oben. Oh Gott, mit dem Hund stimmt was nicht. Ja? Und auf einmal nehme ich sehr deutlich so einen Geruch von Aceton wahr und sage, oh, die hat Probleme mit Nieren. Da ist was. Ja. Und ich steigere mich rein, mein Mann dreht die Augen am Steuer und sage, doch, aber riecht ihr das nicht? Das riecht doch total stark. Der Hund hat ein Problem, der hat was mit Nieren. Und ich war so out of my body, ja, ich war wirklich total im Panikmodus und mir flossen schon fast ein paar Tränchen. Ich greife in meine Tasche, will mir ein Tempotaschentuch holen und sehe, ein kleiner Flaschen Nagellack war ausgelaufen. Und
großartig.
Also wir mussten, also mein Mann musste rechts ranfahren, der konnte nicht mehr verlachen. Der hat gesagt, wie kann man so sein? Ich war total in diesem Film. Ich habe das irgendwo mal erlebt, erfahren und das stimmt, also ja, der ernste Teil, der stimmt.
Du weißt aber zu viel.
Ich weiß zu viel, beziehungsweise mein Hirn braucht echt manchmal nur ganz wenig Informationen, um die schlimmsten Horrorfilme abzudrehen.
Und ich finde, meist weiß man ja auch, ich war mit Kollegen bei einer Konferenz vom Club 55, von dem Marketing und Sales Club, wo ich die Astrid auch kennengelernt habe. Und wir fliegen zurück und es war ein ziemlich rabiater Flug. Und einer der Kollegen hat neben mir gesessen und ich hatte schon vorher gesagt, Leute, ich bin nicht so gut im Fliegen, ne? Ich mache das nicht besonders gerne, ich versuche das zu vermeiden. Nur falls, versucht mich einfach abzulenken, redet mit mir über 150 so. Und wir mussten auch zweimal fliegen, aber zwischenlanden, das ist der totale Horror für mich. Und der zweite Flug war wirklich auch echt schlimm und rötelig. Ne? Und er hat Mühe gegeben und trotzdem musste ich irgendwie zur Tüte greifen und mich übergeben. Und dann sagte er, und ich bin an dem Tag nicht mehr fertig geworden vor Lachen, dann sagte er, Eva, du hast dich wirklich tapfer geschlagen, ja. Und falls ich dir mal ein Kompliment machen darf, ich kenne keine Frau, die so leise brechen kann wie du.
Und das würde ich mir in LinkedIn oben drüber schreiben.
Ich habe zumindest einen LinkedIn-Post gemacht, der ist sehr viel erheitert. Ich habe kurz überlegt und dachte, oh, so eine Brechgeschichte auf LinkedIn ist ja wirklich nicht so mein Style, ja. Aber wir haben dann im Auto gesessen, noch zu viert, und dann haben wir so entworfen, haben gesagt, oh, mein neues Training heißt leise brechen, ja. Coaching, Einzelcoaching, Sie können auch, wie machen wir das? Und ich habe so gelacht, die Fahrt, dann noch die restliche Fahrt nach Hause. Das war wirklich,
Ich finde das sehr, echt ein USP.
Sie können von mir brechen lernen.
Da kannst du was machen, Eva. Ja. Auf jeden Fall.
Und in der Regel, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es ja eher so, dass man, manchmal kriege ich die Geschichte nur zu fassen, weil ich sie wiederhole. Also ich war mit meinem Sohn bei meinen Eltern in den Ferien und es gibt so einen Moment, wo ich irgendwie 15 Mal was zu ihm gesagt habe und er sitzt auf so einem Bürostuhl bei meiner Mutter am Schreibtisch und ich sage dann, und er wird laut und dann sage ich zu ihm, jetzt fahr dich doch mal runter. Und er dreht tatsächlich diesen Bürostuhl und fährt sich runter und hat einen Mordspaß, seine Mutter da auf die, und ich muss natürlich so lachen, weil das ist so raus aus der also. Und ich habe die Geschichte dann auch ein paar Mal erzählt und deswegen merke ich sie mir gut. Ja, ich finde, der Normalfall ist ja irgendwie, ich war bei meinen Eltern, es war eine liebe Freundin der Familie, deren Papa verstorben ist. Also es war ein Freund meiner Eltern, ganz, ganz lieber Freund, der auch sehr geschätzt ist. Und es ist eine schwere Zeit, ja, und sie besucht ihre Mutter regelmäßig, wohnt in einer anderen Stadt und sie erzählte in unserem Gespräch irgendwas und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, leider. Es war erst vor 3 Tagen, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Aber wir haben so gelacht, weil so ein bisschen so aus der, sie sagt irgendwie was über ihre Mutter, ne, das so nach Knast klang. Ich weiß es, also wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht reproduzieren, aber es war ein totaler Lacher, ich finde, das ist eher der Normalfall. Deswegen bemühe ich mich manchmal, Geschichten, die so wertvoll sind oder so ulkig, oder wie deine Hundegeschichte, die dann ein paar Mal zu erzählen, weil ich möchte sie unbedingt im Langzeitspeicher.
Ja, das ist ein gutes, weil Wiederholung macht den Schlager bekanntermaßen. Und was du sagst, es ist ja, Humor hilft uns ja, auf die sogenannte Metaebene zu gehen. Ich kann ja nicht gleichzeitig Angst haben und über mich lachen. Ja? Und also das distanziert mich ja von dem Elend. Und ich mag ja auch diesen Spruch von Vera Birkenfeld. Ja, genau. Genau, ja, nicht Birkenfeld. Ja,
klingt auch gut.
Das war jemand.
Klingt
ja, ich hatte, gut. Witzigerweise
auch
hatte
zu
ich,
ihr passen.
Ja, ich hatte auch eine, ich glaube, eine Klassenkameradin, die hieß so, Birkenbiel natürlich, die Wunderbare, die sagte, was würde ich witzig finden, wenn ich nicht selbst betroffen wäre? Und das finde ich einen ganz klugen Satz. In dem Moment, wo wir über etwas lachen können, ist ja schon ein ganz großer Teil der Heilung passiert. Oder zumindest mal der Schritt davor, der Reflexion.
Ja, oder auch dieses, was ich, sie hat ja auch dieses mehrere Stufen, ne? Sie sagt so 2 Stunden später oder manchmal lachst du 3 Tage später über was, dann 2 Stunden und dann in der Situation. Also das erlebe ich auch ganz oft bei meinen Teilnehmern, die sagen, ich wünsche mir Schlagfertigkeit, wenn ein Kollege was Doofes zu mir gesagt hat und dann soll es auch in dem Moment sein, ganz originell und möglichst witzig. Mhm. Wo ich sage, das sind so viele Erwartungen an so einen 3-Sekunden-Moment, dieses verzögert Schlagfertigsein, ne? kann ich mich ranrobben, also auch dieses Hinterherfragen, was wäre denn lustig gewesen, das finde ich auch so eine Mini-Technik, die ich mag, dieses Ranrobben an einer, ne, also ich darf 2-3 Mal übertreiben, damit irgendwas überhaupt lustig wird. Da sind wir aber schon mittendrin so im Technischen von Humor. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn du dir deinen Podcast oder vielleicht auch deine Moderationen, deine Trainings anschaust, benutzt du Humor als Stilmittel? Ist es was, wo du sagen würdest, ist es eher intuitiv, also es passiert immer wieder auch Leichtigkeit, oder ist es schon ein Stilmittel, also dass du manchmal absichtlich, manchmal weniger absichtlich benutzt?
Also ich würde sagen, wenn ich mir 3 Eigenschaften oder Ressourcen auswählen sollte, dann, wie heißt Kartoffel auf die 1 oder
Kartoffel auf die
Pizza
1?
Pommes auf die 1?
Ah, okay.
Und dann wäre das auf jeden Fall Humor, also ganz klar, und zwar in beide Richtungen. Also zum einen ist es vielleicht eine Sache, die in mir angelegt ist, dass ich gerne die humoristische, den humoristischen Twist auch nutze und irgendwie intuitiv danach auch immer Ausschau halte. Mag auch manchmal sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist ja schon eine gewisse Art der Witzelsucht. Weißt du, du kennst bestimmt auch Menschen, die es nicht aushalten können, wenn eine gewisse Spannung im Raum ist und die auch einfach mal stehen lassen. Und darin liegt ja auch viel Kraft. Ist nicht unbedingt meine allergrößte Stärke, das gebe ich zu, auch mal eine Spannung zu halten oder zu sagen, das lassen wir jetzt mal genau so stehen. Im Podcast gelingt mir das, glaube ich, ganz gut. Im Real-Life-Nahkampf, also wenn es eben nicht diese gestagete Situation ist, also so im ganz normalen, jeden Tag Leben, neige ich, glaube ich, eher dazu, eine Situation dann auch, wenn sie unangenehm ist, mit humoristischen Einlassungen zu übertünchen. Mhm. Und das kann blöd sein. Mhm. Ja, das kann auch manchmal nerven, das weiß ich. Ja.
Kann, also von der, kann auch manchmal, also das geht mir aber auch, ne? Ich finde auch in einer Moderation oder einem Vortrag bist du ein bisschen mehr im Push. In einem Coaching, in einer Supervision bist du ein bisschen mehr im Pull. Also auch so den Raum nochmal anders aufzumachen. Wenn ich gerade viele Moderationen hatte und dann eine Supervision gehe oder vielleicht sogar in sowas wie eine Mediation, bin keine Mediatorin, ne? Aber in so einer Konfliktmoderation. Da merke ich auch, dass ich manchmal denke, ich bin zu schnell in der Lösung oder zu schnell im humorvoll Spiegeln. Ne? Dieses nicht in die Lösung, noch einen Schritt tiefer gucken, noch mal ein bisschen gucken, Seiten beleuchten, dass ich merke, hier bin ich zu schnell. Das
und es ist ja auch eine starke Intervention. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Von daher zu deiner Frage zurück, ich nutze beides. Also im normalen Everyday-Life würde ich sagen, natürlich ganz viel intuitiv, also würdest du meine Freunde und Freundinnen fragen, würden wahrscheinlich alle sagen, Julie ist ein sehr humorvoller Mensch, hoffe ich und denke ich. Und also in zwar in beide Richtungen. Also, dass ich Angebote auch gerne ausspreche, um darüber zu lachen und auch gerne mit Menschen und über ihre Witze lache, weil das ist ja auch nochmal so die 2 Richtungen. Im beruflichen Kontext ist das für mich ganz klar Stilmittel, Ressource. Ganz, ganz. Und vor allen Dingen in den Vorträgen. Also, ich sage das auch oft sehr bewusst, wer heute nicht gelacht hat, hat vielleicht noch nicht mal was gelernt.
Das ist also, kombinieren. Und da würde ich später mit dir auch nochmal über das Format, ne? Mit Micky Beisenherz hast du auch über ein neues Format, das so Unterhaltung und das so U und E zusammenbringt.
Genau.
Was oft in deinem Podcast passiert, das finde ich schön, dass so originelle Formulierungen auftauchen, über die ihr dann schmunzelt. Also das ist so, der Professor Nils von Quackebeke hat gesagt, Menschen sind kognitive Geizhälse. Und das ist so, ich finde mich dann ganz oft, dass ich an Stellen lache, wo du lachst. Das finde ich auch oft lustig. Jan Renzo von der Bahn hat gesagt, gemütlich ist das neue cool. Vera Starker war bei den Empörungsspiralen, sie hat einen emotionalen Kater, das war so eine schöne Überraschung.
Das fand ich auch schön, ja.
Bei eurem letzten Gespräch. Genau, das so über Formulierung bin ich ganz oft gestolpert. Das ist dann auch gar nicht so ein ganz lauter, aber ich bin eh nicht so eine ganz laute Schenkelklopfer. Ne? Ich bringe schon gerne eine Gruppe mit Absicht zum Schmunzeln, aber ich mag es auch ein bisschen leise und um die Ecke, ne? Oder auch mal straight. Ich kann schon auch flach, also ne, wenn es die Situation braucht, kann ich auch flach, aber so, ich mochte diese. Ich möchte ganz viele Dinge mit dir aufmachen. Bei der Vera Starker dachte ich, habe ich mich jetzt gerade sehr wiedergefunden. Mit der hast du über das Thema Zuversicht gesprochen. Mhm. Und die Situation, wie sie beschrieben hat, dass es auch recht einfach ist, die Zuversicht gerade zu verlieren und sie da keine Lust drauf hat. Und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, ne? Dass zwischen alt und neu liegt das Gute, dass sie sagt, es ist so ansteckend, also so dieses sich ranrobben an was Zuversichtliches, ne? Da kleine Schritte zu gehen, Techniken zu haben. So geht es mir ganz oft auch mit Humor. Das gibt natürlich Gruppen, die sind sehr leicht und sehr locker, aber es gibt natürlich auch Moderationen oder Vorträge oder Trainings, wo ich erstmal anfange, an einer Stelle was anzustecken und dann weitermache. Also ich vermute, von daher widersprich mir gerne, mit deinen Podcast-Gästen geht es dir wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ne? Du schaffst einen Raum, du hörst extrem gut zu, du hast viel Anspruch auf die Tiefe, du bist mega gut vorbereitet. Aber manche sind sicherlich sperriger.
Auf jeden Fall.
Oder lehnen alle deine Angebote erstmal ab oder widersprechen dir sofort. Und manche haben sofort, habe ich so das Gefühl, erstmal nur beim Hören, mit manchen hast du sofort auch so eine Humorwellenlänge und es ist so ganz schnell eine hohe Geschwindigkeit. Und mit anderen, ja, ist das so, dass manche für dich schwieriger sind?
Auf jeden Fall. Also ich sage mal erstmal, Humor ist ja ein Beziehungsangebot und das ist sicherlich eins der stärksten, finde ich sogar. Und das ist ja ein Mysterium, warum es zwischen bestimmten Menschen oder mit manchen Menschen sofort klickt und mit anderen eben nicht so. Warum sofort so ein Flow entsteht. Und ich glaube, da sind wir auch einigermaßen untrüglich, das festzustellen. Und ich finde das immer wieder überraschend, auch wenn ich von Hörerinnen zurückgespielt kriege und von Hörern, ihr zwei habt euch gut verstanden, denke ich mal. Wahnsinn, wie das doch so feinstofflich rüberkommt. Man hört das sehr genau. Und das stimmt natürlich. Und wenn ich so merke, auf der anderen Seite ist so, ich sag mal immer, die Raumtemperatur 2 Grad kühler. Das muss nicht zwingend ein schlechtes Gespräch sein. Es wird vielleicht ein bisschen ein sachlicheres Gespräch. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengender und das spüren dann auch die Hörerinnen und Hörer, weil man einfach merkt, okay, da kommt nicht so ein richtiger Flow zustande. Also es ist so ein bisschen ein Abarbeiten an Themen. Und natürlich habe ich das auch. Und natürlich hat das was damit zu tun, welche Beziehungsangebote ich ausspreche, welche angenommen werden und auch wechselseitig. Es ist ja nicht nur ein ich frage, dort wird geantwortet, sondern es ist ja wie ein Tanz und manche Tänze sind geschmeidiger, harmonischer und andere sind halt, sehen halt nach Tanzschule aus, wo man genau sieht, ah, okay, 1, 2 Wechselschritt, ja, das wirkt dann etwas mechanischer und so, das muss nicht zwingend ein schlechtes Gespräch sein, aber es wird niemals, niemals die Exzellenz haben von einem Gespräch, was einfach dahin perlt. Und natürlich, ich hoffe, dass ich die ganz großen Katastrophengespräche, also ich kann mich gar nicht an ein Gespräch erinnern, wo ich dachte, boah, nie mehr will ich das hören. Das hätte ich dann auch wahrscheinlich nicht gesendet. Aber na, natürlich.
Manchmal ging es mir so bei den Gesprächen, die ich von dir höre, dass man eher das Gefühl hat, dass noch an so ein paar, ich weiß nicht, also nicht Phrasenfragen, aber dass an so ein paar Fragen, wo man manchmal schätzt du ja Leute auch gut ein, ne? Oder du hast dich sehr detailliert vorbereitet und triffst genau ins Schwarze und manchmal ist man so an was vorbei. Aber ich finde es dann nicht unbedingt zwingend schlecht, sondern man arbeitet sich eben so an der Oberfläche erstmal schnell weg, um dann natürlich ein Thema zu finden, wo man gut in die Tiefe kommen kann. Ich finde das, ja, das ist, sagt man ja auch beim Kennenlernen immer, ne? Dass man so mit Themen anfängt, wo ich sage, das sind noch nicht so deine Herzensthemen, aber ich hoffe natürlich, dass wir schnell an wesentliche Sachen kommen oder schnell in die Tiefe kommen.
Naja, und wesentlich ist ja auch so eine Sache. Wesentlich in einem Gespräch, ob ich das jetzt führe, dir geht es genauso, ist ja zunächst mal das, was ich in dem Moment als wesentlich empfinde. Die Menschen, die zuhören, würden sagen, verdammte Axt, warum ist sie denn da nicht noch tiefer eingestiegen? Warum hat sie die Kurve nicht mitgenommen?
Das ging mir zum Beispiel bei der Zuversicht. Also du hast ja auch ganz viel über mit dem Kollegen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, über den digitalen Optimismus, also dieses Sachen. Und immer wieder, das schätze ich auch sehr, sagst du, es geht nicht drum, alles rosarot, ne? Oder zu sagen, die Unsicherheiten sind nicht da oder die Agilität wird nicht gefordert und der
Alex Bocek?
Genau.
Mhm, digitaler.
Und das hattest du jetzt auch mit der Vera Starker zur Zuversicht. Der Ulrich Schnabel hat auch ein tolles Buch über Zuversicht geschrieben und der sagt, Zuversicht heißt ja erstmal in die Zukunft sehen, ne? Und dieses, das Verhalten, was ich heute habe, macht für mich Sinn für morgen. Also ich finde, das ist so, Zuversicht ist für mich so ein ganz praktischer Begriff, der auch für pessimistische Menschen total gut funktioniert, wo ich nicht einfach sagen kann, ne, du musst sein wie ein Optimist. Das ist ja eh so ein Konzept, wo ich sage, das funktioniert so schwarz-weiß überhaupt nicht in der Realität. Und Menschen, die mehr Probleme sehen, die brauchen handwerklich manchmal ein paar mehr. Und dieses, und da habe ich auch gedacht, Zuversicht ist nicht nur Optimismus. Und das da dachte ich auch, warum sagt sie denn dazu nie und nicht noch was? Ne? Aber ich habe einfach auch schon viel zum Thema Zuversicht und Optimismus und Pessimismus so als Trainerin. Ne? Das ist so als Trainerkollegin. Wäre ich am liebsten Gesprächspartnerin gewesen, Entschuldigung. Und hätte mit euch mitgemischt. Ja.
Und dann ist es, und das ehrlicherweise, also da gibt es zwei Antworten zu Eva. Also zum einen ist das ja auch spannend, weil das ist deine Denkschleife, in der du bist, das ist logischerweise nicht meine. Einmal, und das andere ist, manchmal lasse ich auch bewusst solche Felder offen und denke, okay, dürfen sich jetzt auch die Hörerinnen und Hörer ihre Gedanken zu machen? Weil ich kann ja logischerweise in einem Gespräch nicht alles vertiefen und tiefer legen. Ich bin sowieso schon jemand, der eher dazu neigt, wahnsinnig in die Tiefe zu gehen und sehr viel zu bohren und zu gucken. Und ich weiß auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Nicht jeder hat Lust, sich eine Stunde 20 zu berieseln zum Thema Zuversicht. Und dabei ist es kein Berieseln. Und von daher ist es immer eine Entscheidung, die manchmal sehr bewusst getroffen wird, manchmal eher auch ganz klar aus meiner egoistischen Lust heraus, das interessiert mich jetzt mehr, jetzt gehe ich dorthin. Und manchmal ist es aber auch, dass ich sage, nö, das lasse ich jetzt mal stehen. Ja, und ich weiß nicht, ob du auf das letzte Gespräch, die Vera war ja schon ein paar Mal bei mir und das ist also letzte Gespräch referenziert und zum Schluss kamen wir ja bei diesem schönen Begriff raus, der mir da irgendwie so in den Kopf schoss und den ich auch mittlerweile wirklich richtig ins Herz geschlossen habe, nämlich pragmatischer Optimismus. Mhm. Also diese Verbindung, und ich glaube, wir haben auch im Gespräch mit der Astrid Schulte über die Possibilisten gesprochen, die ja genau das sind. Also von daher, da ist schon ganz, ganz viel auch noch in meinem Kopf, was nicht immer ausgespeichert wird. Weil es geht ja in erster Linie nicht um meine Gedankenwelt, sondern um die Gedankenwelt des Gegenüber. Und es scheint natürlich was durch. Also nicht alles, was
ist ja, also das ist ja gut, ne? Ich finde, das Ziel ist ja, also ich finde die schwierigen Podcasts, wo ich nach 5 Minuten wegschalte und mich so gar nichts hält, ne? Also ich finde diesen Zustand, dass du es schaffst, dass ich die ganze Zeit A dranbleibe und B denke, oh, hier würde ich mitdiskutieren, das ist ja
erstmal
das Ziel des Podcasts, ne?
Das triggere ich ja gerne. Die Leute sollen sich vielleicht auch manchmal ein bisschen reiben oder denken, Mist, kommt da jetzt nochmal was? Und ich versuche ja, kennst es ja wahrscheinlich, sag ja oft auch so, da machen wir uns mal einen Knoten ins Taschentuch. Ja. Da sage ich für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für mich. Mhm. Und ich hoffe, dass ich es immer hinbekomme, dann auch diesen Knoten wieder anzufassen. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere Folge, ich warte immer noch auf Zuschriften, dass mir Menschen sagen,
du hast da noch einen Knoten.
Du bist da nicht. Meistens kriege ich aber Rückmeldungen, die sagen, ja Wahnsinn, da kam es ja doch nochmal wieder drauf zurück. Manchmal nach einer Dreiviertelstunde Gespräch. Und das ist ja so ein kleiner Cliffhanger auch, um die Leute dann, wenn ich hinhöre, denke ich so, kommt sie noch mal, wann kommt sie denn jetzt endlich? Die hat doch mir versprochen am Eingang, dass wir darüber reden.
Das darf man auch im Vortrag tatsächlich, mache ich manchmal auch ein oder zwei Versprechen und bin dann ein bisschen knapp mit der Zeit. Also das, ich finde, damit muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viele Knoten in Taschentücher macht.
Genau.
Du hast mit der empirischen Sozialforschung angefangen bei der Lufthansa. Da würde mich gleich nochmal fragen, Sozialforschung klingt für mich erstmal sehr trocken, sehr humorlos. Das ist es mit Sicherheit auch nicht gewesen. Du hast HUMIC gegründet, also Beratungs- und Trainingsagentur. Mhm. Sozusagen der Mensch im Mittelpunkt, sage ich mal sehr vereinfacht, ist komplexer mit Sicherheit. Wann hast du so als Trainerin oder als Moderatorin gemerkt, dass du was Humorvolles, also ich erlebe ganz viele Trainerkolleginnen, die humorvoll sind, aber ohne das überhaupt nicht mit Absicht zu machen, sondern das intuitiv sozusagen, wenn man mit der Führung von Gruppen zu tun hat, gibt ja auch welche, die so gar nicht mit Humor arbeiten, aber wann hast du so gemerkt, dass das was ist, was in einer Gruppe eine Resonanz auslöst? Kannst du das
Ich gehe nochmal auf unseren Start zurück zum Thema nicht eitel. Jetzt kommt was sehr Eitles. Ich glaube, ich war ungefähr 4 Jahre alt.
Oh, cool.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, mein Moderatorenjob hat angefangen. Ja, ohne Witz. Also wir sind eine relativ große Familie. Ich habe 3 ältere Brüder. Muss was sagen, hatte. Der eine Bruder ist leider letztes Jahr verstorben. Und wir waren eine sehr, sehr lautstarke und wortgewaltige Familie. Und unser Ritual bestand darin, was wir damals zum Teil auch gehasst haben. Also egal wie, sonntags morgens um 9:30 wird gefrühstückt mit der Familie. Egal wer wann, mit wem, in welchem Zustand ins Bett gegangen ist. Alle Menschen, die zu dem Zeitpunkt um 9:30 Uhr sich sonntags im Hause Flörsch, das ist mein Mädchenname, sich aufhalten, haben gefälligst zu erscheinen. Und da gab es Frühstück, eine lange Tafel mit Eltern, feste Sitzordnung. Wobei, das muss man nicht erwähnen, das haben fast alle Familien, feste Sitzordnung. Und dann ging es los und dann wurde erstmal ganz normal parliert und dann kamen fast immer die großen und kleinen Themen der Welt auf. Und das ging manchmal so lang, dass wir da 2-3 Stunden saßen. Also es war eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Und meine Erinnerung an die Kindheit hat ganz viel mit diesem Sonntagmorgenritual zu tun. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich hatte einen sehr dominanten, autoritären Vater, aber auch einen wahnsinnig klugen und eloquenten Menschen und meine Brüder sehr ähnlich. Also gerade 2 von den 3 sind wahnsinnig wortgewaltig und also da war ganz, ganz viel auch Dominanz und Alpha-Power am Tisch. Meine Mutter hat sich da immer so ein bisschen schmückend drumherum laviert. Die war eher so ein kreativer Mensch und auch feinsinniger. Der war das dann oft auch zu arg. Die hat dann mal hier und da gelacht. Hat aber auch nicht so einen Anspruch gehabt. Und meine Rolle war dann sehr früh schon, entweder zu moderieren oder mit Witzen irgendwie dazwischen zu gehen. Weil ich war ja 7 Jahre jünger als der Jüngste. Also ich hatte nicht so viele Optionen, da irgendwie teilzuhaben an dieser Diskussion, dieser Male-only fast Diskussion. Und eine Sache war, entweder zu moderieren, zu übersetzen oder eben humoristisch Einlassungen zu geben. Und das war irgendwie schon sehr früh, auch so, wenn ich bei unseren Nachbarn war und so, dass ich so das Gefühl hatte, okay, das ist eine Ressource, die ich schnell im Zugriff habe. Ja, also meine Worte und mein Humorverständnis, das scheint irgendwie was zu sein. Das habe ich natürlich nicht reflektiert als Kind, aber ich habe die Wirkung gespürt. Und von daher gab es nie eine Phase in meinem Leben, wo das nicht ganz oben mitgeschwungen wäre. Also nie, wirklich nie.
Ja. Spannend. Ja, bei uns hieß es auch immer, ne, wenn du was sagen willst, musst du dir Platz schaffen, wenn du was zu essen willst, musst du was sagen. Ne? Also so dieses auch immer viel und laut, also jetzt ja keine 3 älteren Brüder, aber so, es redeten auch immer alle gleichzeitig und irgendwie muss, wenn dann so schüchterne Freunde mit da waren, ne, die dann irgendwie nichts zu essen kriegten, und gesagt, du musst hier was sagen, wenn du was willst, ja, sonst kommst du hier nicht.
Ja, das
ist wirklich. Ich kann mich eher noch so an Klassenfahrten erinnern, wo ich dann irgendwie auch so die alle auf ihren Betten sitzen und ich redete mit einer Bürste und dachte so hinterher, also ich bin jetzt weit vom Klassenclown entfernt, ne, aber tatsächlich habe ich schon immer gerne geredet oder hatte schnell ein Faible dann dafür, in Gruppen, mit Gruppen etwas zu machen, aber ohne dass ich jetzt dachte, dass es, ich glaube, eine Englischlehrerin hat mal zu mir gesagt, ich bin gut in der, wir haben ein Stück gespielt und gelernt und ich habe so zum ersten Mal erlebt, dass eine Lehrkraft Feedback gibt für uns alle, was ich wirklich sehr differenziert fand im Rückblick, die dann sagte, du moderierst so zwischen den vermittelst so, ne, und guckst so auf alle drauf.
Wie schön, oder?
Genau.
Und da würde ich dich jetzt mal zurückfragen, war das dann in dem Moment, hat es schon so, oh wow, oder ist das eher jetzt in der Rückschau, dass du den Wert von diesem Feedback einschätzen kannst?
Also es ist eher eine Rückschau, dass ich dachte, man kann Feedback von Menschen bekommen und kann darüber was lernen. Und ich eher so denke, das waren 2-3 Lehrkräfte. Also über Schule wird ja auch viel gemeckert, über Lehrkräfte, ne? Möchte mit dir auch gerne noch zu deinen 2 sehr unterschiedlichen Kindern und deiner Initiative für das Lernen noch kommen. Und ich frage immer Menschen gerne, an welche Lehrkraft kannst du dich erinnern, was hast du von ihr gelernt? Ich habe auch viel mit Kolleginnen trainiert und viel Schulkolleginnen zum Thema Humor gearbeitet und da ist auch oft eine Frage, von welcher Lehrerin hast du Feedback bekommen, ne? Oder von hast du was gelernt? Oder ist eher im später, dass mir bewusst geworden ist, wie wie nicht selbstverständlich Feedback ist, dass ich dachte, das war aber schon früh eine Situation, wo man was über sich selber lernen konnte.
Ja, nee, spannend.
Du hast die ich habe gerade einen Schulwechsel mit meinem Kind und zwei wirklich sehr harte Jahre. Und nachdem ich seit bestimmt 20 Jahren mit Schulkolleginnen arbeite und ich finde, sich im Kommunikationstraining, im Humortraining wirklich viel verändert hat. Ne? Vor 20 Jahren hatte ich Kollegen, die dann Samstag früh da saßen, verbissene Gesichter und sagten, jetzt will ich ja wirklich woanders als hier im Training. Ja, was soll denn der Scheiß? Zu ganz viel Offenheit und Freude und das oft auch Kolleginnen schreiben, wir freuen uns schon total auf den Tag zum Thema Humor. Also diese Normalität. Aber du hast mitgegründet eine Initiative für neues Lernen. Vielleicht da nochmal ganz offen gefragt, was war so dein Impuls, was war so deine Beobachtung, womit hast du gehadert oder was ist so dein Ziel, vielleicht auch in dieser Unterschiedlichkeit von Lerntypen, die du vermutlich zu Hause hast oder hattest?
Also das muss ich erstmal korrigieren, das habe ich nicht mitgegründet. Gegründet haben das Christian Obert und Jürgen Müller. Und ich bin dann, weiß ich nicht, ich glaube, die waren noch relativ am Anfang, bin ich dazu gestoßen und war dann ein paar Jahre sehr aktiv. Im Moment bin ich eher, ich sag mal, Fördermitglied, was einfach kapazitäre Gründe hat. Und habe aber über ein paar Jahre lang die Initiative und den Verein sehr intensiv begleitet. Und was mich da einfach fasziniert hat, ich habe wir haben zwei Kinder und die sind sehr unterschiedlich, wie das in der Regel ja immer so ist. Jeder Stuhl wird ja nur einmal besetzt und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, sie sind schon unterschiedliche Lerntypen. Das war für mich noch nicht mal so sehr die Motivation, also aus dem eigenen Erleben, sondern ich bin ja auch Lehrerskind, also kenne ja auch die andere Situation und andere Perspektive. War selbst immer eine, würde ich sagen, eine ziemlich unkomplizierte Schülerin. Also meine Schullaufbahn lief relativ problemlos oder sehr problemlos. Gleichzeitig habe ich aber auch schon mitgeschnitten aus dem eigenen Erleben, aus dem, was ich sozusagen schon familiär, wir sind wieder beim Sonntagstisch, mitbekommen habe, aber auch was ich bei meinen Kindern erlebe, dass da ein System ist, wo ganz, ganz, ganz viel Leid drin steckt, einfach auch auf vielen Ebenen. Und was mir einfach von Anfang an gut gefallen hat bei der Initiative Neues Lernen, war, dass die so einen ganzheitlichen Ansatz gewählt haben, dass die sagen, also wenn wir Schulentwicklung begreifen wollen, ganz begreifen wollen, dann müssten wir auch alle Player mit an den Tisch bringen, nämlich die Schüler, die Lehrer und auch die Eltern. Das heißt also, wenn die Workshops gemacht haben initial, heute ist es, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen differenzierter, waren das immer die partizipative Schulentwicklung aus allen drei Perspektiven. Das heißt, wir hatten Workshops, wo in einer Gruppe ein Schüler, mindestens einer, zwei Schüler, meistens haben wir darauf geachtet, dass mindestens zwei pro Gruppe waren, weil sonst hast du so wieder dieses paritätische Ding, dass also einer oder eine ist keine. Und Lehrervertreter, also es müssten dann auch nicht Elternsprecher sein, sondern einfach Lehrer, Eltern, die sich interessiert haben und Lehrer. Und das war hochspannend und das ist auch hochspannend, weil das macht auch meiner Meinung nach hochgradig Sinn, aus den drei Perspektiven auch Dinge zu begreifen. Ja, weil oft wird nämlich nur über die Menschen gesprochen, die eigentlich im Zentrum stehen sollten, nämlich die Schüler. Oder es ist so ein schulisches Ding und die Perspektive Eltern wird total ausgeklammert. Und die sind ja Teil von dem Spiel. Also ich meine, das ist ja, Schule ist ja keine Insel, die nur zwischen 8 und 14 Uhr stattfindet oder in der Oberstufe dann bis 16 Uhr, sondern das ist ja ein System, was ineinander infiltriert sozusagen in das gesamte Leben der Familien reingreift. Also da gibt's ja kein, hier ist Schule, hier ist privat, sondern das bedingt sich ja.
Und, ja, und es geht immer um diese auch Dreieckskommunikation, ne,
die man. Ganz genau. Und von daher fand ich das einfach logisch. Also das war weniger jetzt aus einer persönlichen Not heraus oder weil es jetzt bei uns besonders schlecht lief oder besonders gut oder irgendeine Art von individuellem Druck, sondern eher eine Metabetrachtung, dass ich schon erlebt habe, da ist ganz, ganz viel aufzuräumen und ganz, ganz viel zu klären, ganz viel zu verstehen, ganz viel, was noch an Entwicklungsarbeit vor den Schulen oder vor dem System Bildung liegt. Und da würde ich gerne ein aktiver Teil sein. Und da fand ich diesen Angang einfach total überzeugend. Also von daher, kleine Werbehinweis, ich glaube, dass die sich sehr freuen über Menschen, die sich da aktiv einbringen, Initiative Neues Lernen, check das gerne mal aus, denn das ist wirklich, wirklich eine kluge Einrichtung.
Guter, guter Tipp. In zwei Richtungen gehen meine Fragen. Zum einen, wir haben über deinen Humor und deine Entwicklung so zu merken, dass du damit was bewirken kannst, dass du damit was steuern kannst, gesprochen. Wie entdeckst du das in deiner Familie, in deiner kleinen Familie oder auch jetzt bei deinen Kindern? Und gibt, das muss ja nicht nur Schule sein, dann würde ich als nächstes nochmal hin, wo ist so dein, wo ist Schluss mit lustig? Also wo verlierst du den Humor? Wo erlebst du vielleicht auch in deiner Familie eine Humorlosigkeit? Wie macht ihr das mit in den Humor kommen? Und wo ist bei euch so, wo du so sagst, oh, da ist für mich echt. Aber ich kann sie auch nochmal stellen, die zweite Frage.
Also erstmal, genau. Was erlebe ich? Genau. Also da sind sehr unterschiedliche Humortypen am Start. Also von meinem Mann her würde ich sagen, kommt so diese Abteilung trockener Humor. Was man, und ich finde es total schwer, das Wort trockener Humor zu erklären oder den Begriff. Und trotzdem hat jeder eine Idee davon. Also das sind so, da ist dieses Überraschungsmoment drin für mich, ein trockener Humor und manchmal auch so eine Flapsigkeit.
Was mir sofort einfällt, ist so, man sieht es dem Gesicht nicht an. Ich muss fragen, manchmal fragen.
Ja, das stimmt. So, genau, das stimmt. Das sind
Humor,
gute.
Das ist keiner Humor.
Genau, das kommt so ganz beiläufig und ganz ohne die große Humorpose und Geste, sondern da kommt so eine flapsige Bemerkung und die haut rein. Und das kommt schon so, sage ich jetzt mal so, meine Schwiegermutter, also Mutter von meinem Mann, die war Meisterin des trockenen Humors. Also sie hat ein absolut, deswegen danke für die Erklärung auch nochmal, ein unbewegtes Gesicht gemacht und da kam Knaller raus. Also so sehr, sehr schön. Und das hat mein Mann total geerbt und das hat er wiederum auch sehr, sehr gut weitergegeben. Also unser Sohn ist auch so ein Meister des Beobachtens und der haut auch manchmal so ganz trockene Dinge raus und das holt mich total ab. Meine Tochter, würde ich sagen, hat das auch. Die hat aber auch so ein die hat fast noch einen direkteren Humor und kann auch, was ich ja eben sagte, so über, ja, das ist nicht wirklich eine böse Schadenfreude, aber über so Missgeschicke und Slapstick und kann die sich wahnsinnig amüsieren. Also die bringt einen, sagen wir mal, einen aktiveren Humor mit rein. Und mein Sohn ist eher so Abteilung trockener Humor. Von daher verschiedene Humortypen sind da am Start.
Manchmal sind es auch so Formulierungen, ne? Wir saßen letztens am Tisch und fragte, was ist denn ein Stammgast? Und sagten wir, naja, wenn wir unser Italiener gegenüber, ne, da gehen wir jetzt nicht jede Woche essen, das ist ja auch ein Luxus, aber wenn man halt zum selben Restaurant geht und dann sagt er, dann bin ich bei Papa Stammgast. Mama, dann sind wir bei Papa Stammgast. Das war so. Ich dachte, ja, klug, ne? Mein Mann kocht gut und viel, da sind wir Stammgast.
Ja, das ist super. Das ist manchmal so. Also, und was natürlich total schön ist, ich habe jetzt noch mal, ich weiß nicht, ob du noch auf Facebook aktiv bist oder überhaupt jemals warst. Ich bin es gar nicht mehr.
So ein bisschen mit, also aber eher so stiefmütterlich im Gegensatz
total,
zu Insta
total.
Und LinkedIn.
Ja. Und ich habe dann, aber hier neulich wurden mir noch mal so Erinnerungen irgendwie werden ja dann manchmal angezeigt. Und ich habe, als unsere Tochter recht klein war, die ist inzwischen 18, habe ich dann auch gerne mal so ein paar so Kindermund-Aussagen dann auch geteilt. Und da kam so eine Geschichte und darüber haben wir auch Tränen gelacht. Das war bei ihr nicht auf Wirkung ausgezielt, sondern das war einfach so wie bei deinem Sohn jetzt mit dem Stammgast. Ja, das machen ja die Kinder nicht, um eine Wirkung zu erzielen, sondern sie so übersetzen es einfach.
Ne? Genau,
und merken dann, oh, wie mächtig ist das denn, was ich hier gerade veranstalte? Und ich weiß, sie muss so, was weiß ich, auch so 5 vielleicht gewesen sein. Und sie kam morgens ins Bad. Ich war mich am Fertigmachen für die Arbeit. Und und sie guckte mich so an und sagt, Mama, was machst du? Und ich sagte, ich schmink mich. Und sie, als was? Und
ach, cool. Ja, in welche Rolle schlüpfe ich jetzt?
Und dann habe ich halt auf Facebook geschrieben, mal schauen, als was die Kollegen heute so kommen ins Büro. Mhm. Ja. Das Einhorn.
Das war eine erste, ich habe das mal so praktisch gemacht, eine erste Mini- Also keine soziologische Forschung, aber ich habe so kleine Tagebücher mit Eckart von Hirschhausen produziert, mhm. wo wir gefragt haben, was also 2 Wochen lang Lehrkräfte und Eltern und Kita-Fachkräfte, da haben wir das verteilt, sozusagen die wir erreicht haben und haben gebeten, 2 Wochen die Kinder zu beobachten und zu gucken, was machen die Kinder, was finden sie lustig und was machen sie, was du als Erwachsener lustig findest, aber nicht, also ich habe mein Sohn sagt auch oft, Mama, das ist gerade nicht lustig, ja, und aber aus dem Kontext sozusagen mit seiner Erfahrung, meiner Erfahrung, wenn er das sagt, ist es für mich urkomisch. Aber er meint es ja super ernst, ne? Das ist dann eher so, wo ich sage, das Kindermund ist für Erwachsene lustig, aber Kinderhumor ist das, was so kognitiv, entwicklungspsychologisch Kinder dann entwickeln, wenn sie die Fähigkeit dazu Schuhe. Haben.
Ja, ne? Ja.
Genau. So
ja,
der Schuh und das Telefon und ich nehme den Schuh ans Ohr, weil ich gelernt habe, dass ein Telefon wie ein Telefon funktioniert und merke dann noch, dass es lustig ist, wie du sagst. Merke dann die mächtige Wirkung, weil alle Erwachsenen um mich herum lachen.
Ja, und da fällt, ohne dass wir jetzt hier uns gegenseitig Witze erzählen wollen, aber das fällt mir gerade so immer. Ein, als wir auch wieder unsere Tochter, als sie zu Weihnachten, glaube ich, hat sie einen Kaufmannsladen bekommen, also war die 3, vielleicht 3,5 war sie dann ja wahrscheinlich, egal. Also auf jeden Fall Kindergartenalter. Und sie konnte schon sprechen, aber nicht jetzt perfekt. Vielleicht war sie sogar auch noch jünger, egal. Also auf jeden Fall Kinder, Kaufmannsladen und dazu gehörte so eine Kasse. Und diese Kasse war jetzt schon ein bisschen fancy, da konnte man so eine Taste drücken und da war wie so ein Mikrofon dran, da konnte man reinsprechen und dann wird der Ton auch verstärkt ausgegeben. Also so ähnlich, wie du das auch bei Rewe und so weiter kennst. Ja? Das war so eine, wir schenken ihr diesen Kaufmannsladen, sie packt die Kasse aus, die Kasse wird aufgestellt, sie geht an die Kasse, drückt den Knopf und sagt, 2. Kasse bitte.
Sehr schön, großartig. Die Kopie des Lebens. Ja?
Und das ist genau das, was du sagst. Ja. Also wir haben am Boden gelegen. Also es gab sogar noch, wir haben davon noch ein Video aufgenommen.
Ach cool.
Wie sie da drauf drückt. Ja. Und sie guckt uns ganz entgeistert an und denkt, ich habe doch nur ganz normal gearbeitet. Ja, ich habe doch nur das gemacht, was ihr macht. 2. Kasse, bitte.
Großartig. Ich kann mich auch noch an ein Video erinnern, da waren wir irgendwie mit Freunden wandern. Und die Jungs waren sehr klein, also weiß nicht, 2, 3, konnten gerade so irgendwie aber schon mal wild vorweglaufen. Und es liefen so die 2 Jungs, also sie konnten sich schon artikulieren, aber es war auch alles echt schlecht zu verstehen. Und sie waren aber so einvernehmlich am Angebote machen, ja. Und das ist so, dieses Video möchte ich eigentlich gern immer mal Erwachsenen zeigen, weil ich sage, so das, was wir am Anfang schon auch wirklich gut können, ist Angebote, ne? Und mein Sohn sagte so, ja, dann machen wir Folgendes. Und dann, ja, und dann machen wir Folgendes. Und sie waren so völlig vertieft am,
ja, genau,
man konnte sie kaum verstehen, ja, aber der Vorschlag war immer super und dann kam der nächste Vorschlag und sie haben sich so, wo ich sage, also, ne, kluges Angebote akzeptieren und miteinander Ideen entwickeln, Kreativität, Basis der Kreativität, muss ich vielen Erwachsenen wieder beibringen, konnten sie als Kinder schon mal. Aber es war so schön, wie sie da so einvernehmlich, es war jetzt auch kein Schenkelklopfer, aber es war tatsächlich amüsant. Ja, ich musste sehr schmunzeln.
Süß.
Ich würde es mit dir nochmal in die Welt von Unternehmen nehmen. Für mich ist, das hatte ich dir auch als Frage geschrieben, ne? Ich habe zum einen Humor als sozialer Kitt und Humor als Waffe. Das ist ganz oft so ein Kernthema, das ich mit in Organisationen bringe. Jetzt bist du der Veränderungsprofi und seit vielen Jahren auch mit wie wird Arbeit in Zukunft sein, was wird sich transformieren. Wir fangen mal ganz einfach und praktisch an. Hast du Humor, kann Distanz und Humor kann Nähe? Also hast du das, kriegst du das zu greifen, wann du sozusagen schon mal, geht das so konkret? Meist eine Frage, muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber wo hast du Humor schon mal erlebt?
Auf jeden Fall.
Wo du in der Distanz gegangen bist und wo hat Humor sich sofort Nähe erzeugt?
Und du hattest ja, das habe ich mir noch gemerkt, eben auch schon die Frage angesetzt, wo ist quasi Schluss mit lustig? Und das passt ja eigentlich ganz, passt ja genau hierhin. Und also erstmal, ich glaube, das muss ich dich ja nicht überzeugen, ist ja quasi dein Lebensthema oder dein Arbeitsthema. Humor ist eine wahnsinnig starke, ja, man kann sagen, es ist ein sehr starkes Mittel und jedes Mittel kann potenziell auch eine Waffe sein. Ja. Und es ist ein ganz schmaler Grat zwischen über kleine menschliche Schwächen zu lachen und in einen Abwertungsmodus zu kommen. Also da ist ein ganz, ganz schmaler Grat. In dem Moment, wo ich das gegen mich richte, ist das eine Sache, aber auch da gibt es eine Selbstabwertung. Also muss man auch sagen, es gibt auch diese Menschen, die das total instrumentalisieren, sich immer über ihre Unzulänglichkeiten lustig zu machen, zum Beispiel über ihre Figur, zum Beispiel über, dass sie keine Haare mehr haben oder was auch immer. Oft sind es ja so äußerliche Merkmale. Da kann man sagen, das ist doch nicht schlimm, weil der macht sich ja nur über sich selbst lustig, der darf das oder sie, egal. Nur, was man dabei nicht unterschätzen darf, ist die Wirkung auch wieder auf andere, weil natürlich sofort eine Reflexion eintritt, dass jemand, der dann zuhört, sagt, naja, wenn die über sich sagt, was denkt die denn dann über mich, dann müsste ich ja noch viel mehr, einmal die Wirkung, aber auch die Wirkung auf uns selbst. Wenn wir uns immer und immer wieder, sei es noch so humoristisch, selbst abwerten und das wie so eine Platte ist, dann wird es auch zu einer gelebten Wahrheit von uns. Also wenn wir immer wieder Witze über uns machen, hahaha, ich die Schlampige, ich die Vergessliche, dann wird es auch über sooner or later unser Selbstbild prägen. Und deswegen ist das nicht so eine schlaue Idee. Also zumindest da auch mal vielleicht hinzuschauen und zu gucken, bin ich immer auf so einem Humortrip, wo ich so Witze über mich mache. Weil erstens mal ist es vielleicht für die anderen gar nicht so lustig, wie ich glaube, dass es ist. Zweitens mal gibt es eine Signalwirkung zu dem anderen hin, dass der nämlich sofort in eine Reflexion geht, was denkt denn dann der Rest der Welt über mich, wenn das schon... Und aber auch die Wirkung auf ein Selbst. Und von daher würde ich sagen, das sind Dinge, wo ich sage, muss jetzt nicht unbedingt so als super stilistisches Mittel immer wieder eingebracht werden. Wo es definitiv
das gut kippt. Dann, also es gut dann, ich finde, das Schöne ist ja diese Resonanz, ne? Jemanden zu fragen, wann findest du mich lustig, ne? Oder auch sozusagen seine Liebsten oder sein Team sagen, Eva, ne, der Gag ist jetzt so eine Dauerschleife, ne? Oder wir haben das auch in einem Verband, wo Schweiz, Österreich, Deutschland ist, wo ich mich immer bemühe, sozusagen der Schweizer, ne, der Deutsche ist pünktlich, der Schweizer muss die Finanzen
mit machen. Klischees. Ich denke,
Wir müssen da, dürfen da ein bisschen vielfältiger werden. Ja. Und es muss irgendjemand geben, der sagen, das Klischee haben wir jetzt schon 200 Jahre durchgewälzt. Eva, den Gag hast du jetzt ganz oft gemacht, der ist mir gerade ein bisschen zu viel. Also dieses Resonanz oder auch ich kriege das Feedback. Ne? Also wir sind vertraut genug, dass ich dich bitte zu sagen, was geht denn dir gerade humorvoll an mir auf den Keks und was findest du humorvoll gerade schön? Also auch das.
Wobei das schwer ist. Also das, wie du hast das Stichwort schon gebracht, Beziehungsebene. Ich fand das sehr interessant, als Carsten Schermerli, Professor Carsten Schermerli bei mir zu Gast war, beziehungsweise das war ja sogar eine Live-Veranstaltung und da haben wir über Macht gesprochen. Psychologie der Macht heißt sein Buch. Und er sagte, es gibt einen ganz, ganz simplen Trick. Ja, Trip auch.
Ja, das ist auch
ein Trip. Es gibt auch einen simplen Trip, aber es gibt auch einen ganz simplen Trick, rauszufinden, wie machtvoll oder wie unbewusst ich vielleicht auch mit meiner Machtposition bin. Und zwar erzähle einen Witz als Chef, als Chefin in einer Runde von Kollegen und erzähle den gleichen Witz mal zu Hause. Und dann wirst du sehen, wahrscheinlich ist es so, dass die Kollegen oder Mitarbeitenden, die klopfen sich auf die Schenkel und die sagen, ha, 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 wie witzig. Du nimmst denselben Witz, erzählst ihn zu Hause und mit Glück und Rückenwind bergab kriegst du ein bisschen müdes Lächeln. Ja? Und dann weißt du, okay, das war kein guter Witz. Und das, was du sagst, das erfordert ja so viel schon an Beziehungsebene, dass sich jemand traut, das Feedback zu geben. Da würde ich sagen, darauf zu bauen, ja, kann man machen. Da sind wir in einem ganz eigenen Feld. Das hat ja sehr viel über die Konstellation des Systems zu sagen. Was bei mir definitiv, und das erlebe ich da, das war ja der Eingang deiner Frage, das erlebe ich sehr oft in Unternehmen, ist, dass Zynismus vorherrscht. Und da, wo Zynismus vorherrscht, Sarkasmus, wäre die nochmal Übersteigerung, ist man schon auch ein Stück weit in der Resignation. Also man nutzt den Humor als Ausflucht oder als Möglichkeit, als Fluchtvehikel, um aus diesen unliebsamen Situationen zu kommen. Sie sind aber in einer Weise belastend, dass es einem nichts mehr anderes übrig bleibt, als mit Zynismus oder Sarkasmus drauf zu reagieren. Und wenn ich das spüre, dieses Gift, was in die Humorspritze da eingefüllt ist, ja, wenn ich das spüre, denke ich, okay, hier wird's schwierig.
Und ich finde, es macht dann auch, und deswegen finde ich Das sind den Workshops zum einen wichtig, weil die Führungskräfte von mir sich auch Feedback erbitten, also wie wirkt der Humor? Und auf der anderen Seite ist mir das ein totales Anliegen, das zu erkennen, zu sagen, wann bin ich zynisch, wann ist etwas einfach nur lustig? Also wann ist was sozialer Humor, wann ist was aggressiver Humor? Überhaupt nicht im Sinne von gut oder schlecht, aber wenn dein Unternehmen gerade vor so einer signifikanten Änderung steht und dass so ein Zynismus sich breit macht, der halt auch die Angst beschreibt oder die Sorge oder die Existenzängste, dass es dann viel kaputt macht, wo ich denke, da sind die Führungskräfte gar nicht die lustigsten, aber sie sind ein bisschen die Schiedsrichter oder ein bisschen die Moderatorinnen dessen, dass sie sagen, hier braucht man eine Portion weniger Zynismus, weil der macht gerade viel kaputt. Mhm. Und da rutscht man manchmal so rein, finde ich. Deswegen war das so meine Frage, ob du das bei den Transformationen erlebst, dass es dann so zynisch wird, wo ich sage, da macht der Humor mehr Distanz, weil es geht ja gerade um Nähe, es geht um Offenheit, es geht darum, dass sich Leute einlassen auf einen Prozess und was ich mache humorvoll ist aber ganz viel Distanz. Ja, es werden 3000 Leute entlassen im Konzern und ich mache ganz viel Witze über die Konzernspitze, weil ich auch ein Puffer bin und mache ganz viel kaputt, weil überhaupt keine, also es, alle gehen noch weiter weg von der Sache, die eigentlich erreicht werden soll.
Also den auf jeden Fall und den Humorton setzen natürlich die Führungskräfte. Also die haben da schon eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und wenn Mitarbeitenden erleben, dass ihr Vorgesetzter oder ihre Vorgesetzte zynisch, ironisch unterwegs ist und zwar als Dauermodus. Wir wollen jetzt auch mal nicht so tun, als ob das nicht überall passiert und als ob das nicht auch in gewisser dosierter Form auch mal so ein Teambonding erzeugen kann. Das ist trügerisch. Ich weiß, das ist so ein bisschen wie die Milka-Schokolade. Ja, die tut man kurz gut und dann ist sie aber dauerhaft natürlich auch keine gute Idee. Das kann ja auch mal so ein Gefühl der, wir sind zusammen, we're in this together.
Wenn sich gerade nicht viel verändert, dann finde ich, dann kann das Team das auch gut, also dann kann es das auch gut aushalten, ne? Aber wenn sie gerade viel wollen,
ja, beziehungsweise nicht nur aushalten, sondern auch regelrecht suchen. Nur es ist halt dauerhaft keine gute Haltung. Ja. Ja, es ist dauerhaft nicht zweckdienlich. Und da würde ich auch auf jeden Fall in Richtung Führungskräfte appellieren, seid ein bisschen achtsam mit eurem Humorverständnis. Ja, wenn ihr da sehr stark das so antriggert, und da können die auch wieder sehr viel Angebote machen in Richtung Ironie, in Richtung, und Ironie ist super anspruchsvoll. Super anspruchsvoll, ist absolut inflationär eingesetzt und wahnsinnig anspruchsvoll. Seid ein bisschen achtsamer, welche Art von Humor, das heißt nicht humorlos, aber wenn es immer diesen Twist kriegt in Richtung Ironie, Zynismus, darf ich mich über bestimmte Dinge nicht wundern. Ne?
Nicht humorlos, aber harmlos, ne? Ich empfehle auch häufig harmlosere. Also eine Umdeutung, eine positive, eine Übertreibung, ne? Wo ich finde, auch bei Kindern zum Beispiel ist ja Ironie was wir erst mit 8, 9, 10, 12 Jahren manchmal entwickeln, diese Fähigkeit, dass ich ins Kinderzimmer komme und sage, hier sieht's ja ordentlich aus und sieht aus wie Sau. Mhm. Ich hatte letztens eine Teilnehmerin, die kam rein und sagte, Frau Immer, nur zur Sicherheit, Ironie kann ich nicht so richtig gut, ne? Wir haben das in meiner Familie nicht gelernt, was ich schon mega reflektiert fand. Also war dann sehr lustig, weil irgendwann machte jemand einen Witz und sie lachte und ich nicht. Also ich habe es dann erst spät kapiert, ich lachte dann sehr spät und sagte, siehste, so einheitlich kann man das gar nicht immer sagen. Aber ich finde, es gibt einfach viel, viel, viel einfachere, also es gibt viel simplere Techniken. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Frage, kannst du dich konkret erinnern, wo du Humor erlebt hast oder wo jemand mit dir humorvoll war, im Sinne ganz, ganz ungefährlich oder wo du sofort so ein Gefühl von Nähe hattest? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was du für Humor machst. Oder wo jemand was mit dir gemacht hat, wo du sofort in so eine, also wo du dich eher beschämt, wo du dich eher in eine Distanz gegangen bist?
Ja, das ist immer so, kannst du dich erinnern, da fallen mir ganz viele und ganz wenige Sachen zugleich ein. Also natürlich, ich erlebe das auch permanent, also im Arbeitskontext, in meiner Zeit, als ich bei Lufthansa angestellt war, hatte ich auch einen Vorgesetzten, der war also, dagegen ist Stromberg wirklich harmlos. Also der hatte auch so ein bisschen diese Witzelsucht, ja, also der konnte auch keine Situation so stehen lassen. Und konnte auch wahnsinnig witzig sein, aber damit auch manchmal richtig, richtig verletzend und abwertend. Also manchmal auch Dinge, die werden im Jahr 2025 definitiv, die waren damals schon unsagbar, jetzt werden sie absolut sowas von unsagbar. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, also das verletzt regelrecht, auch wenn du selbst gar nicht Zielscheibe bist. Das ist wie ein spitzes Messer. Das ist richtig, richtig, das tut weh. Das tut richtig weh. Und das ist nicht einfach, damit umzugehen, gerade wenn du in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, ja, weil du das eben sagtest. Und dann aufzustehen und zu sagen, sag mal Chef oder sag mal Chefin, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Das kannst du nicht sagen. Das ist sowas von daneben. Und ja, also von daher, das habe ich natürlich erlebt. Das erlebe ich jetzt auch immer mal wieder. Und sicherlich auch mit meinem einen heißgeliebten Bruder rasseln wir regelrecht aneinander, weil der hat auch manchmal, wir haben großes, dickes Humorband, aber da gibt es so ein Spektrum, da kann ich gar nicht drüber lachen. Ja, das finde ich, ist einfach für mich nicht lustig, was er sagt. Und da kriegen wir uns auch schon mal an die Haare, nur da ist die Beziehungsebene geklärt. Da ist das nicht schwer zu sagen, ist nicht lustig. Und dann sind wir so in diesem typischen Ding, man darf ja gar nichts mehr sagen. Also das wäre jetzt eher seine Haltung. Und meinst, naja, es gibt Dinge, die sind einfach vielleicht auch nicht lustig. Ja. Und ansonsten, ja, also ich habe es ja schon erzählt, also in meinem engsten Kreis, und ich habe schon auch nahezu jedes Gespräch bei Good Work Situationen, wo ich auch lachen muss. Also das ist auch nicht irgendwie gekünstelt, sondern könnte ich auch gar nicht. Also ich bin eine unfassbar schlechte Schauspielerin. Also unfassbar. Ja, also ich bin sozusagen die Anti-Mata Hari. Also man erkennt mir immer in meiner Gesichtskirmes sofort, was los ist. Ja. Von daher, wenn ich lache, dann lache ich, weil ich lachen will und muss. Ja. Und das passiert sehr, sehr oft. Ja. Also Vera Starker ist zum Beispiel so, da geht das Knöpfchen an, wir haben sie jetzt schon so oft, wir werden jetzt schon ordentlich die Ohren klingeln, und dann geht das Gespräch geht an und dann geht's los. Mhm. Ne? Von Sekunde eins an. Mhm. Ne? Das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel. Mhm.
Wo dich jemand einfach zum Lachen bringt. Ich finde auch dieses oft haben Menschen ja die Begabung zu beidem, also jemanden humorvoll gut dastehen lassen. Ich kann dich zur Heldin machen, ich kann einfach was machen, was lustig ist. Oder ich kann dich oder mich herabsetzen. Ne? Hast du auch vorhin schon gesagt, ich kann mich dahin gekaut ziehen, ich kann aber auch natürlich auch alle. Das hat man mit Kollegen, das hat man auch in der Familie. Ich habe das mit meinem Mann zum Beispiel, der hat total aggressiven Humor. Ich habe einen sehr sozialen Humor. Mhm. Und trotzdem ist dieses. Wir sind da auch oft, also starkes Humorband finde ich ein schönes Bild, wir sind da oft kompatibel, aber natürlich hat er auch Sachen, wo ich erschöpft bin oder angespannt oder dünnhäutig, ne? Wo er dann auch erstmal drei rausknallt und dann merkt, das funktioniert nicht, aber der hat, habe ich auch schon öfter erzählt, der hat ein Paket zur Post gebracht, war schon frankiert, hatte 17 Termine als Chef einer Werbeagentur und kommt zu der Postdame rein und sagt, das kann ich leider nicht annehmen, es hat 800 Gramm zu viel, ja, müssen sie neu frankieren, sagt mein Mann, na die 800 Gramm, die sie zu viel haben, die muss ich ja schließlich auch akzeptieren. Und mir fällt natürlich sofort so die Kinder, also es ist schon extrem lustig, ja, aber ich sag, du hast schon irgendwie geschnallt, dass die jetzt nicht kooperativ war, ja, so und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie hungrig bin und nicht aufnahmefähig und schreibe meinem Mann, bitte keine neuen Informationen, ich muss einmal nach Hause kommen, Workshop ist geschafft und dann hängt er ein Schokobrötchen an die Tür, wo er daneben schreibt, erst essen, dann reinkommen. Also der kann schon auch beides, aber so von
das
der…
Das mag ich
genau, sehr. Genau, und das ist so mein Humorstil, ja, das so was Liebevolles machen, was einfach lustig ist und damit auch Anspannung lösen. Und was ich von ihm schon gelernt habe, ist auch meine Tür zumachen. Ja? Also wenn mich jemand beleidigt, da ist er natürlich super schlagfertig, dann einfach zurück zu beleidigen.
Das ist toll.
Ich sage, das ist überhaupt nicht meine Lieblingstechnik, aber da habe ich echt viel von ihm gelernt. Ne? Es gibt so Neigungen, manche neigen zu sozialem Humor, manche zu aggressiven. Das ist überhaupt nicht gut oder schlecht. Es ist aber für Führungskräfte super spannend, weil da gibt es einfach mehr Abhängigkeitsverhältnisse, wenn die Humor machen. Und es ist total gut zu wissen, was harmloser Humor ist, gerade wenn es so um Transformationen und um Veränderungsprozesse geht. Ja, also wenn eben kein Stein auf dem Stein bleibt und nicht, wenn es einem Team sicher geht und die aggressiven Humor gut aushalten können, weil das auch abwechslungsreich ist und die Routine eben mal unterbricht, ne? Und auch mal frischen Wind reinbringt, wenn alles so ist wie immer. Ja, aber das ist ja eher bei den Themen, die du begleitest, geht es ja immer darum, das Team irgendwie zusammenzuhalten, obwohl es gerade so auseinanderdriftet, ne? Wenn sich so viel verändert. Du hast mit dem Micky Beisenherz über, das ist auch was mich seit 20 Jahren beschäftigt, oder warum ich eigentlich keine Kabarettistin geworden bin, sondern gesagt habe, Humor, ich habe meine Diplomarbeit über Humor in der Beratung und Therapie geschrieben.
Und habe gedacht, das ist cool.
Mich interessiert eigentlich, wie eine Therapeutin eine gute Therapeutin ist und wie viel Humor quasi gut ist, dass der Patient, dass die Patientin genesen kann. Ja, also wie viel ist gut für den Prozess? Das war so eine ganz starke Frage, wo ich dann gesagt habe, werde ich Klinikclown, werde ich Kabarettistin? Nee, ich möchte eigentlich gern mit Leuten trainieren, wie die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit ist. Und er hatte das schön auf den Punkt gebracht, dass du sagst, dein Podcast ist eigentlich eine total gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und aus Leichtigkeit. Ja?
Das, die Badewanne, ja.
Und ich finde, egal ob das jetzt für Lernprozesse oder für Podcasts, ne, das Lernformate dürfen auch unterhaltsam sein, ohne dass so mit Niklas Luhmann, ne, wir amüsieren uns zu Tode, also ohne dass, wie du sagst, so diese Witzelsucht, ich muss jetzt nicht dauernd witzig sein. Ich finde es auch total schön in deinem Podcast, weil du kannst auch stundenlang zuhören. Ne? Jemand redet ganz lang, da passiert erstmal gar nichts und davor und danach gibt es so ein kurzes Feuer und da wird dann auch gelacht. Also ich habe auch überhaupt keine, ja, du musst nicht 17 Mal in meinem Podcast lachen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch an Unterhaltung. Aber sowas, gibt es noch weitere Formate, wo du sagst, das muss jetzt gar nicht Fernsehen oder Podcast sein, sondern vielleicht auch Lernformate deiner Kinder oder Trainingsformate, die du erlebt hast, wo du sagst, da war die Mischung aus Wissen und Unterhaltung eigentlich eine coole Kombination.
Also das ist ja auch immer, wenn man so eine Frage macht, wie du jetzt, kannst du dich an Dinge erinnern, dann passiert ja immer Folgendes, dass mein Hirn sofort guckt, okay, was habe ich alles schon erlebt, was fällt mir sofort an?
500 Jahre Erfahrung, Moment, ich muss kurz überlegen.
Moment, welche eine Situation kann ich benennen und was fällt mir da gerade besonders ein? Das finde ich immer relativ anspruchsvoll und dann auch was Schönes zu sagen. Und weil ich ja natürlich auch was ins Schaufenster stellen will, was die Menschen, die uns zuhören, auch mitgehen können. Und ohne, dass ich die ganze Zeit über mich rede, weil ich würde schon versuchen, immer zu sagen, es darf eine Mischung sein aus beidem. Ne? Also wo ich das auf jeden Fall auch schon mal so ganz bewusst, wohlwollend erlebt habe, war, als ich, es geht ja schon ein paar Jahre zurück, etliche Jahre zurück, bei Schulz von Thun zum Beispiel.
Das ist jemand, der das. Ich habe gerade gedacht, eine Lehrerin vielleicht oder ein Seminarleiter, an den du.
Total, ja. Also da, beziehungsweise, da, das war auch nicht er selbst. Er selbst steht da ja total für das Thema, da auch eine Leichtigkeit reinzubringen. Und das hat mir bei seinen Lehrtrainern total gut gefallen. Also, das fand ich einfach super. Und auch viel über Sprachwitz. Wer auf jeden Fall ein Meister ist in der Hinsicht, das habe ich jetzt auch wieder mehr in einem Podcast-Gespräch mit ihm erfahren, aber auch logischerweise wird das in seinen Trainings stattfinden, das ist Fritz Simon. Ja, Fritz Simon ist großartiger Systemtheoretiker und der wirklich wahnsinnig humorvoll ist. Ja? Der sagte zum Beispiel im Gespräch,
hat er nicht meine, die Selbstorganisation von Verrücktheit? Nee, mein Fahrrad und ich? Nee,
ja, genau. Und der sagte zum Beispiel auch im Gespräch, als seine Frau sein neues Buch redigiert hat oder Korrektur gelesen oder wie auch immer oder einfach mal durchgelesen und hat ihm Feedback gegeben, sagte sie, gut, dass das deine Mutter nicht mehr erleben musste. Und das fand ich halt herrlich. Und so, also er nimmt sich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Und er hat wirklich da eine Begabung. Und wenn ich so an die Großen denke, die ich so mal direkt erleben durfte.
Und Bilder benutzt er auch, ne?
Genau.
So Vergleiche.
Absolut, Analogien. Dann sind das immer Menschen, die humorbegabt sind. Ja, Gunther Schmidt, der Hypnosystemiker, großartig, habe ich hier neulich in einem Vortrag erlebt.
Personen, die für ihre Mischung an Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit, die
total. Und natürlich auch, wie bringe ich das in Workshops ein? Und ich meine, da ist ja rund in dieser ganzen Facilitatoren-Szene, passiert da ja ganz viel. Also da, ob das jetzt in Lego Serious Play ist, ja, was ja auf jeden Fall eine Einladung ist, auch in das Humorvolle zu gehen, in das Spielerische zu gehen, ja, in den ganzen agilen Umfeldern, in denen ich mich ja auch viele Jahre intensiv getummelt habe, war das immer ein Thema. Ja, war das immer ein Thema in dem ganzen Warm-up-Bereich. Und ich würde sogar eher andersrum sagen, mir fällt überhaupt gar kein Setting ein, sei es, ich habe es selbst gegeben, sei es, ich habe es erlebt, wo quasi Humor darf hier draußen bleiben, drauf gestanden hätte, sondern das wird immer mit eingebaut und das wird immer auch getriggert. Das wird immer auch darauf angelegt, dass es eine humorvolle Leichtigkeit mit reinfließt. Und wenn da die Mischung, also manchmal hat man das Gefühl, und das vielleicht noch als letzten Satz dazu, wenn es so eine Qualität von Effekthascherei kriegt. Also Humor ist dann brillant als Werkzeug, wenn es dosiert ist, wenn es situativ angemessen ist, wenn es eben keine Effekthascherei ist, wenn es keine Witzelsucht ist, wenn es nicht lapolar ist, wenn es nicht darum geht, Hauptsache es ist ein wahnsinnig witziger Workshop, dann ist es sehr mächtig. Wenn das andere Prinzip vorherrscht, weil es ist eben keine Comedy- oder Kabarettveranstaltung, dann kann es wahnsinnig bemüht und erzwungen wirken und erzeugt damit genau die gegenteilige Wirkung von dem, was ich eigentlich intendiert habe. Also wenn ich das overthinke und sage, wie bringe ich denn jetzt noch das nächste humorvolle an Tools rein und noch ein Angebot, das ist wahnsinnig anstrengend.
Und das ist und bemüht. Ist ja egal, ob man jetzt den Humorforscher Avner Zief nimmt oder den Martin Schmidt, ne, die gesagt haben, so als Intervall, die das auch viel mit Studierenden verglichen haben und auch große Kontrollgruppen geguckt haben in der Vorlesung, ne, Humor in der Vorlesung, und sagst so 2-3 Mal pro Vorlesung reicht auch völlig aus für das Weiterziehen von oder der Andreas, oh mein Gott, er hat eine Promotion gemacht zu Humor im Chemieunterricht und sagt, es geht dann ja immer um die Lernziele, ne? Der Humor ist quasi so ein Nebenbeifaktor und die Frage ist immer, wie viel dient er mir, und hat quasi auch humorvolle Comics entwickelt zum Periodensystem und hat Arbeitsblätter damit gemacht und hat das quasi 4 Wochen später das Wissen abgefragt und dann nach den großen Sommerferien nochmal, also er hat quasi das Lernziel erreichen und das Wissen abfragen, gesagt, ich kriege nie alle leidenschaftlich für einen Chemieunterricht begeistert, aber ich kriege zumindest die aus dem Fenster gucken und dem Vögelchen nachgucken und die mit den Nachbarn quatschen, die kriege ich durch eine Portion Humor zumindest erstmal in die Aufmerksamkeit, ne? Ich kriege sie noch nicht in die Leidenschaft, aber ich kriege das Desinteresse ein bisschen reduziert im Unterricht, wenn ich mir Gedanken mache. Und das ist so das zweite Schöne, was du beschreibst. Du hast erst Personen beschrieben, sagen, da ist deren Fachkompetenz und deren Leichtigkeit wirklich eine schöne Kombination. Und dann ist für mich das zweite große Thema, also auch was wenig mit Spontanität zu tun hat, sondern viel eben auch mit Vorbereitung, mit einer Methode, mit einem merkwürdigen Bild, ist dieses Vorbereitete. Also was kann ich denn für das Training tun? Ne? Was kann ich denn für die Moderation tun, dass es so eine humorvolle Verpackung gibt? Das erlebe ich bei Speakern manchmal, die sagen so, jetzt noch humorvoller, also da gebe ich dir total recht, da reicht ja auch, also ich finde auch, mich intensiv mit Humor zu beschäftigen, heißt auch, dass ich mit der Abwesenheit von Humor total gut leben kann, ja, wenn ich mit jemandem ein gutes Gespräch führe und wir vertieft sind und versunken oder ich mit meinem Sohn was mache, dann muss ich da gar nicht unbedingt immer, ich hab keinen Zwang, immer einen Witz machen zu müssen. Ich weiß schon um die Wirkung von Humor und ich kann sie auch benutzen in der Gruppe, aber ich kann auch mit der Abwesenheit total gut leben.
Ja. Ne? Also so, gibt auch, es ist ja auch kein Selbstzweck. Ja,
genau,
es ist auch,
genau,
es ist auch nicht,
also,
alles.
Wenn ich nicht Comedian bin, ist es ein Selbstzweck, dann werde ich dafür bezahlt, dass ich 45 Minuten lustig bin, aber für alle Arbeitsbereiche ist es ja eher, als Medikament zu sehen, finde ich ein bisschen schwierig, aber so, ne, wenn du eine Kopfschmerztablette hast, brauchst du irgendwie eine Kopfschmerztablette, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, brauchst du ein Opiat. Also dieses Gespräch über die Dosis von Humor, das finde ich, hat sich unglaublich gut entwickelt, auch für das Arbeitsleben, und darauf freue ich mich ehrlich gesagt auch in der Zukunft, dass Menschen einfach besser im Kontakt sind mit ihrem Humor oder sie auch in, dass er im Arbeitsleben mehr stattfinden darf, mehr erlaubt. Also dieses, ne, wo gelacht wird, noch nicht genug gearbeitet. Ich finde, ich weiß nicht,
ja, das wie du ist das ja natürlich das ist ja natürlich totaler Käse. Ich
das hat sich verändert.
Ja, ich hoffe. Ich habe eine Freundin, also ich habe zum Glück mehr als eine Freundin, aber eine Freundin fällt mir gerade ein. Schon mal eine, genau. Und die war viele Jahre Führungskraft in einem Beratungsunternehmen, ist jetzt seit vielen, vielen Jahren auch Coach. Und die ist unheimlich humorbegabt in beide Richtungen. Also die lacht gerne und sie bringt auch wirklich, also die hat wirklich auch so ein, würde ich sagen, ein Comedy-Talent für sich. Und sie hat dann mal von wiederum ihrer Vorgesetzten zurückgemeldet bekommen, sie soll doch mal bitte weniger lachen und weniger Witze machen. Das wäre also ihrer Rolle und dem Kontext nicht angemessen. Und da war sie tief getroffen. Ich finde das auch, also aus meiner heutigen Sicht, absolut übergriffig. Aber gut, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und auch, also auf so vielen Ebenen daneben. Aber egal, lassen wir es mal so stehen. Und sie war damals auch sehr verletzt und hat sich dann total zurückgenommen. Und ein paar Monate später kam eben jene Chefin wieder zu ihr und sagte, was ist denn los mit dir? Du bist so ernst. Stimmt was nicht? Geht's dir nicht gut? Und da hat sie gesagt, okay, ich muss gehen. Weil das ist ja ein ganz, also ganz, nee, nein, nein, das ist wirklich double bind. Das ist toxisch. Mhm. Sei mal witzig, sei nicht witzig. Mhm. Sei so, wie ich mir das wünsche, wie du zu sein hast. Und das war wirklich, also dann war für sie ganz klar, okay, das wird nicht funktionieren. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und das finde ich vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, um das nochmal klar zu machen. Also überhaupt was für eine Absurdität anzunehmen, dass es sowas gibt wie professionelles Verhalten, wo Humor außen vor zu bleiben hat. Und da tue ich alles, was mir zur Verfügung steht, dafür dagegen anzugehen. Also da crashe ich auch manchmal wirklich Situationen, das weiß ich auch, wo dann auch vielleicht manche denken, war das jetzt so? Doch, ja, ohne jetzt in Zynismus zu fallen, ohne sofort in Ironie. Und manchmal ist es dann überraschend und für manche auch eine kleine Komfortzonenerweiterung, dass in dem Moment jemand wagt, etwas so Humorvolles zu sagen, aber dann ist auch so ein bisschen wieder, können alle mal durchatmen und sagen, ganz so ernst ist es ja doch nicht. Ne? Und ganz so schlimm.
Das geht mir bei den, also sag ich immer, der Humor hat im Moment ein bisschen Wachstumsschmerz, ne? Wenn wir bei dem Luke Mockridge bei diesen Paralympics-Witzen diskutieren, ob wir jetzt noch Behindertenwitze machen dürfen oder nicht, wo ich immer sage, es geht nie darum, dass wir jetzt ein ideales künstliche Intelligenz-Humor, ja, alle machen denselben Humor, wäre ja ganz viel Einheitsbrei. Es geht überhaupt nicht darum, dass es jetzt einen sozialen, idealen Humor für Führungskräfte gibt, sondern es geht darum, als Mensch in Kontakt zu kommen mit seinem humorvollen Fingerabdruck, zu gucken, was ist komisch und über diese Beziehungsebene hinweg sich trotzdem auch einen Platz zu schaffen, wo man merkt, funktioniert das mit dem Humor? Ne? Also dieses, manchmal trainiere ich gar nicht Humor, sondern manchmal trainiere ich eher Resonanz. Also ich hatte auch mal eine Psychologin, das erinnerte mich sehr vorhin an deine Schwiegermama mit dem trockenen Humor, die sagt, ich mache Humor, aber mein Klient findet es oft nicht lustig. Und ich habe gar nicht mit ihr an dem Humor, die war total ironisch und hatte sehr viel Wit. Ja? Also hatte wirklich viel Witz und Esprit. Und ich habe eher mit ihr am freundlichen Gucken. Also ich habe gesagt, ich fände es hilfreicher, wenn du eindeutiger machst, wenn ein Patient gerade irgendwo feststeckt.
Dass es ein Witz ist.
Dass du einfach tatsächlich ein bisschen mehr Mimik dazu nimmst. Ich finde deinen Humor schön, aber ich muss ihn verstehen. Ne? Und er ist total trocken. Du hast keinerlei Gesichtsregung.
So, genau. Und wieder dieses Ironie.
Ist genau. Wenn du ein bisschen mehr in die Empathie und in Gucken, passt es gerade zur Situation, findet es jemand lustig, ja? Und wenn es zu meinem Stil passt, es auch mal weglassen zu können. Ich mache auch Sachen, die nicht funktionieren. Und dann reagiere ich auf die Situation, merke, damit kann jetzt jemand gar nicht was anfangen. Und dann mache ich halt logisch und folgerichtig weiter. Also das ist so in jeder, wo ich sage, es geht mir nicht um den Gag und es geht mir auch nicht darum, jemanden zum Lachen zu bringen, sondern es geht mir darum, funktioniert die Übertreibung oder der Perspektivwechsel, um den Prozess in Gang zu bringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes. Also wo ich denke, ich muss diese Diskussion gesellschaftlich, welcher Humor ist noch erlaubt, was darf man noch sagen, wie du sagst, ne? Wo ich sage, der führt uns ja total in so eine Sackgasse der totalen Humorlosigkeit. Also ich finde es schön, dass wir keine sexistischen Witze, keine homophoben Witze, dass wir weniger behinderten Witze in bestimmten Situationen. Ich sage, ich habe einen guten Freund mit einer Spastik, wenn der neben mir sitzt und er will irgendwo ran, sage ich, Roland, keine Arme, keine Kekse. Also natürlich machen wir, ja, und der sagt, dafür, dass du latschen kannst, bist du ganz schön faul. Also so, wir machen natürlich auch bösen Humor miteinander in einem Kontext, in dem wir total geschützt sind, wo ich sage, an bestimmten Ebenen möchte ich auch solche Witze, ja, möchte ich Behindis oder möchte ich so bestimmte Wörter auch nicht mehr hören oder finde, dann darf sich auch Humor entwickeln, da darf so eine Evolution geben von Humor.
Auf jeden Fall.
Aber das führt uns auch zu so mancher Diskussion, wo ich dann reingrätsche und sage, was wollen wir denn dann? Ja, okay, ich habe verstanden, wir wollen diesen Humor nicht mehr, wir wollen keine Behindertenwitze, was wollen wir denn dann? Also wie wollen wir denn dann Zukunft? Das ist oft so meine Frage, wo ich reingrätsche und sage, ich finde diese ganzen Diskussionen, dass es dann so heiß hergeht, was wir alles nicht dürfen, auch so wenig zielführend für die Zukunftsgestaltung. Ich möchte gern mit dir abschließen. Wir haben ja den Humor und die Sozialforschung noch. Das war noch eine Frage, den Knoten, den ich noch, gab es da schon was zum Schmunzeln? Ist das so eine, Gab es da Widerstände? Kann man das auch schon humorvoll verpacken? Hattest du da mit Leichtigkeit schon zu tun? Also was hast du mit deiner Zeit gemacht, wo du noch nicht Trainerin, Moderatorin, Podcast, sondern wo du Sozialforschung betrieben hast, was erstmal nach sehr logisch strukturiert folgerichtig klingt?
Nee, das ist ja.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage.
Also ich würde sagen, das war ja eine lange Zeit. Also ich habe Publizistik in Mainz studiert, wollte immer Journalistin werden und habe mich dann aber auf die Empirie verlegt und habe dann erst 3 Jahre schon während des Studiums in dem Feld auch als studentische Hilfskraft gearbeitet, dann nach dem Studium in der Beratung, also in einem Marktforschungsunternehmen und dann 15 Jahre bei Lufthansa. Und ich würde sagen, also die witzigsten Situationen in meiner beruflichen Karriere, die waren nicht immer intendiert lustig, aber waren sicherlich auch da. Also ich meine, du beschäftigst dich ja mit dem Phänomen Mensch und dann wird es zwangsläufig witzig, also absurd. Wirklich erhellend, wirklich erheiternd. Also wir haben da wirklich ganz, ganz, ganz tolle und lustige Situationen erlebt. Und wenn man auch da wieder, du musst ja, wenn du Sozialforschung machst, ob du das jetzt im Bereich Kundenforschung machst oder ja, was der dann eher mein angewandte Sozialforschung war, brauchst du ja ein gutes Gespür auch und gutes Verständnis auch für das Phänomen Mensch. Und dazu gehört natürlich auch humorvolle Brüche. Also es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt mal in der quantitativen Analyse, wenn du dir Daten anschaust und hast wirklich so physisch so einen Datensatz auf dem Bildschirm und siehst, da sind so bestimmte Strickmuster. Also Leute immer, also dass du immer gleiches Antwortverhalten siehst, dann sind das übrigens große Hinweise darauf, mal nachzuschauen in die Originaldaten, ob da nicht gefälscht wurde. Okay. Müssen nicht so tun, als ob das nicht, weil diese konsistenten Antwortverhalten absolut untypisch sind. Also wir Menschen widersprechen uns permanent. Und ein echtes Gespräch oder einen echten Fragebogen erkennt man daran unter anderem, dass es Widersprüche gibt. Und da, wo Widersprüche sind, ist der Humor nicht weit. Ja, weil wir das halt versuchen, damit zu überbrücken. Und von daher würde ich sagen, also sowohl in dem kollegialen Miteinander, wo es Milliarden von lustigen Situationen gab, aber auch in dem Sujet selbst der Sozialforschung sind so viele Anlässe drin begraben, also so ein reicher Fundus an humorvollen Situationen, an Zusammenhängen, auch an Erkenntnissen. Das war zutiefst lustig. Also da gibt es 5 Milliarden
Klischee,
und eine
quasi
Anekdote.
Ein Klischee von mir als komplett. Sozialforscherin, also, Marktforscherin.
Da würde ich auch sagen, es waren wirklich durch die Bank, ich verwende nochmal das Wort, extrem humorbegabte Menschen. Also das waren wirklich brillante Köpfe, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte, die über Wortwitz verfügt haben und sehr gute Beobachtungsgabe. Und also wir haben uns da wirklich, wirklich eine gute Zeit gehabt, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, anders kannst du den Job auch nicht machen. Also wenn du da, das ist diese weiße Kittelfantasie, die da vielleicht manche haben und Stethoskop und hier mal die Daten. Also ich weiß nicht, kennst du Data Dan? Sagt dir der was? Daniel Mühlbauer, der war ja auch zu Gast bei Good Work. Der beschäftigt sich ja sehr mit Data Science, also mit Datenanalyse, auch mit AI. Und das ist für mich auch so ein Beispiel.
Ich habe es nicht ganz gehört.
Wahnsinnig witziger Typ. Der spielt ja auch so mit diesem Denglisch. Und also das ist auch so ein Fall, wo man sagt, okay, alles klar. Ja, also was sind denn das für komische Vorstellungen in dem Moment? Oder was sind das, welchen Bias setzen wir da auf?
Dass total, wir denken, also es ist auch eher provokativ, ne? Eher so eine Klischee-Frage. Ich hab einen Humor-Markendialog mit der Charlotte Hager gemacht, die ist Markenforscherin in Österreich, die sich so mit dem Kern einer Marke und ist eine unglaublich unterhaltsame Rednerin, die ich auch zum Thema Marktforschung, aber ich habe auch schon viele trockene Leute kennengelernt, aber das habe ich natürlich in jedem Bereich, ne? Die ist unglaublich
lebendig. Wollte ich gerade sagen, das ist kein Privileg, Forschung.
Total, also die kann auch Zahlen und Daten total lebendig präsentieren. Mhm. Ich würde noch bei der letzten Frage, und ich möchte gerne 13 Stunden mit dir weiterreden, aber ich möchte die Podcast sozusagen, die Podcast-Stunde, die wir ja schon überzogen haben, herrlich auch einhalten. Du sprachst gerade von Widersprüchen. Ne? Wenn Menschen Fragebögen ausfüllen, dann widersprechen sie sich selber. Geht es dir bei deinen Gästen manchmal so, dass du dass die sich widersprechen und du trotzdem, also bist ja auch immer sehr bei deinem Gast, den du dann im Interview hast, ne? Wenn die Astrid Schulte sagt zum Beispiel Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen oder Schwächen vernachlässigen, weiß nicht, wie sie es formuliert hat, und der Klaus Eidenschink als Therapeut und Psychologe sagt ja, manche deiner Stärken können auch sehr früh zum falschen Zeitpunkt entwickeln, so eine Überlebensstrategie gehabt haben. Es geht also da gar nicht darum, sie zu stärken, was ja nochmal therapeutisch und nicht unbedingt eine Aufgabe einer Führungskraft ist. Aber bist du dann immer sehr in dem Universum bei deinem einen Gast oder hast du auch Ambiguitäten? Also hast du auch Widersprüche zwischen deinen Gästen und was machst du dann damit?
Also permanent, ja. Mhm. Also das ist, wie gesagt, also kein Dialog funktioniert auf Konsistenz, sondern hat in sich schon Ambiguitäten, hat Widersprüche. Und interessant wird es ja dann, wenn man das auch mal ein bisschen herausarbeitet. Also wenn man die Menschen auch mal, ohne sie zu überführen, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich will ja nicht meinen Gesprächspartner überführen oder des Widerspruchs überführen oder sagen, das stimmt aber so nicht. Eben hast du noch gesagt so. Ja, ich meine, diese Haltung, die will ja keiner hören, weder mein Gast noch derjenige, der uns zuhört. Und trotzdem kann man das auf eine liebevolle Weise, wenn es denn einem sofort auffällt, weil das ist ja auch wieder, wenn ich manchmal sehr im Gesprächsflow bin, ich versuche zwar da relativ in der Regiekapsel irgendwo noch zu sein, also mich nicht so weit davontragen zu lassen vom Gesprächsstrom, dass ich überhaupt nicht mehr quasi das Gespräch steuern kann. Daran erkennt man ja auch wirklich Profis, dass die wirklich den Gesprächsfaden immer, immer, immer im Blick haben. Und das versuche ich natürlich schon. Und versucht dann auch nicht die Leute zu überführen, aber hier und da mal doch liebevoll zu konfrontieren mit Dingen, die sie selbst gesagt haben, beziehungsweise auch Querbezüge. Also das mache ich ja sehr oft, das haben wir ja hier in dem Gespräch auch schon beide gemacht, dass wir Bezüge hergestellt haben zu diesem und jenem und sagen, ah, okay, und es gibt aber auch die Position, die sagt das und das. Ja? Also wenn mir jetzt jemand sagt, wir sind eine Familie, in unserem Unternehmen. Dann gehen bei mir sofort so bestimmte Warndinger an, dann sage ich, aha, okay.
Schwierig, Familie.
Kann man ja, genau. Also und so weiter. Und dann da gehen so bestimmte Dinge hoch und dann bringe ich das schon auch durchaus ein. Also Widersprüche sind nicht dafür da, dass man sie zugleistert. Ne?
Und das
ohne
ist ja
überführen
auch,
also
dann,
zu wollen.
Dann,
ohne,
genau, und dann genau. Ist ja auch ein spannendes Streitgespräch, ne? Also das ich lade mir auch Menschen ein, wo ich weiß, die haben auch eine etwas andere Sicht auf die Dinge, weil das ja dann spannend ist, zu gucken, wo ist da der Kern, wo ist das Gemeinsame und wo ist das Unterschiedliche und dieses Voneinanderlernen. Was ich auch noch meine, ist, ob es dir manchmal so geht, dass du ein Gespräch hattest und sagst, ja, das kannst du gut nachvollziehen, du kannst gut verstehen, wie der führt oder wie das Thema oder seine Expertise ist und dann führst du ein anderes Gespräch und das kannst du auch gut nachvollziehen, aber der widerspricht dem, was, also sozusagen, du kannst das alles gut nachvollziehen und du bist da sehr dabei, aber du denkst hinterher, naja, es ist aber wirklich ein ganz anderer Ansatz als einer deiner anderen Gäste.
Ja, das ist ja nicht schlimm. Also das ist ja, ich könnte jetzt sagen, vollgefangen in der systemischen Schleife einerseits, andererseits. Ja, das ist ja sozusagen welcome to my world. Also in der sitze ich ja eigentlich permanent. Und ich muss auch nicht mich auf eine Seite schlagen. Dafür bin ich ja doch in erster Linie Moderatorin in dem Gespräch. Also ich muss mich nicht mit einer Position gemein machen und die auch konsequent über 370 Folgen hinweg halten. Das habe ich für mich auch ein Stück weit gelernt und auch ein Stück weit angenommen, dass das ja auch ein großes Privileg ist. Also ich darf mir da durchaus auch die Rosinen rauspicken und ich nehme für mich, genau wie ich das für meine Gäste auch ihnen zugestehe, in Anspruch zu sagen, ich darf mich auch widersprechen. Es gibt ein Und, nicht nur ein Entweder-Oder. Es gibt ein Und. Und in meiner Welt gibt es ganz viele Uns von Dingen, die sich vermeintlich ausschließen. Und wenn ich in der einen Folge sage, Generationen sind Quatsch, ja, manchmal überhöhe ich das und in der nächsten Folge sagen, naja, aber bestimmte Verhaltensweisen mögen ja auch vielleicht anders sein, klingt das erstmal nach Widerspruch und da steckt ja doch immer was Verbindendes dahinter und das muss ich auch nicht immer aufklären, aber in meiner Welt existieren manchmal solche vermeintlichen Gegensätze schon, ohne dass ich dabei beliebig werden will. Das wäre natürlich auch schwierig. Also es geht nicht darum, in Folge 1 dem Gast nach dem Mund zu reden, um dann in Folge 10 genau dem Gegenteil wieder nach dem Mund zu reden, weil ich jeweils so einscharmiert bin und so beeindruckt bin von der Prominenz, der Größe, der Redegewandtheit meines Gegenübers.
Ja. Aber es geht schon auch darum, die Ambiguitäten in sich selber
anzuerkennen und lieb zu haben. Mhm. Ja, mein Gott, ich bin ein Mensch voller Fehler, voller Widersprüche, so wie jeder andere, by the way, von den anderen 8, wie viel sind wir? Milliarden auch.
Ja. Na, oder als das resoniert sofort mit mir, weil ich so denke, ich versuche eigentlich wirklich zu vermeiden, geschlechtsspezifisch über Humor zu sprechen. Weil ich habe Männer, die Schulleitung sind, sagen, meine Frau und meine Tochter ist viel lustiger, ich möchte eigentlich gerne mit meinem Humor in Kontakt kommen. Ne? Und ich habe Frauen, die sagen, ich will witziger werden auf der Bühne, ich möchte mehr Humor als Führungskraft benutzen. Also ich finde es überhaupt nicht geschlechtsspezifisch, dass man humorvoll ist, und benutze aber zum Beispiel beim sozialen aggressiven Humor manchmal auch das Kompliment, dass ich sage, als Frau bist du in der Regel besser mit Selbstironie oder auch besser mit humorvoll jemanden in eine Gruppe integrieren. Ne? Und Männer sind oft besser mit Humor auf Kosten von, Humor auf einer Bühne, humorvoll eine Geschichte, was sich für mich auch nicht widerspricht, aber ich sehr mir total wichtig ist, nicht gleich in so allen Klischeekisten wie der trockene Marktforscher, ne, oder die trockene Sozialforscherin. Eigentlich versuche ich nicht immer so gleich, man landet halt schnell in Klischeekisten dabei, und trotzdem ist es manchmal so als statistische Wahrscheinlichkeit, als gaussche Normalverteilung ganz gut als
Beispiel. Da ist ja auch immer ein Kernchen Wahrheit dran.
Ja, wunderbar. Liebe Jule, vielen Dank, dass ich dich mal, nachdem ich dich viel gehört habe oder von dir viel gelesen habe, dass ich dich jetzt live hier bei uns im Podcast haben durfte, konnte, hatte. Das ist schön, dass du da warst. Eine große Freude und Ehre.
Danke dir. Danke, liebe Eva. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr viel. Wir haben auch viel gelacht. Siehst du?
Das stimmt. Von daher. So ganz ungeplant.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.